Das ist mein Jahresabschluss. Einer der geilsten, witzigsten, sympathischsten Typen, die wir haben in der Liga. Ja, und ganz nebenbei hat er auch noch ganz ordentlich Handball gespielt. Ich freue mich mega, dass Christoph Teuerkopf sich Zeit genommen hat. Lange, wie ihr an der Länge dieses Podcasts seht, für Hand aufs Herz. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HWL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Kurz Schmieso, ich kommentiere Handball und Fußball bei Sky und unterhalte mich unglaublich gerne mit Leuten wie Teuer. Der hat ja gerade erst frisch aus der Geschäftsstelle seinen Weg wieder auf die Platte gemacht. Und was hat der da gegen Wetzlar bitte abgeliefert? Zwei entscheidende Tore, das entscheidende Offensivfoul gezogen. Wie geht das denn ohne Training und als eigentlicher Handballrentner? Das erzählt er uns nochmal. Was bleibt eigentlich hängen nach so vielen Jahren HBL? Wir werden von Teuer lernen, vor allem Freundschaften. Er hat so geile Geschichten aufs Lager, wie er sich im Club beim Feiern vor einem Jugendturnier mit Deutschland mal alle Bänder gerissen hat und trotzdem gespielt und richtig abgeliefert hat. Das ist aus medizinischer Sicht eigentlich alles undenkbar. Er gibt euch, wenn ihr Amateurhandballer seid, richtig geile Tipps mit. Stichwort, schau nicht zurück, sondern nach vorne auf den nächsten Wurf. Da werdet ihr viel für euer eigenes Spiel, glaube ich, mitnehmen können. Wir reden über das Jungbleiben, was einem das Papa-Werden gibt und natürlich über Bangerang. Ein Gespräch mit einem der geilsten Köpfe, die diese Liga, finde ich, hat. Ganz viel Spaß mit Christoph Teuerkopf hier bei Hand aufs Herz. Also er war hier ja quasi eh schon so oft zu Gast. Wahrscheinlich könnte man mit seinen ganzen Sprachnachrichten, die er uns dankenswerterweise schon geschickt hat, eine ganze Folge füllen. Aber es war natürlich höchste Zeit, dass er endlich sich mal persönlich auch für die komplette Strecke von er möchte gerne die 3-4 Stunden knacken, hat er mir im Vertrauen gesagt, sich hier mal Zeit nimmt. Christoph Teuerkopf, wir bleiben, glaube ich, bei Teuer. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr und Schmieso, nein, wir machen keine 4 Stunden. Ich versuche mich kurz zu halten, auch wenn ich 4 Jahre in Baling war und unter Rolf Brack gespielt habe und da meine Antworten länger ausfallen. Ich versuche mich kurz zu halten.
Keiner möchte den ewigen Heinevetter-Rekord knacken.
Absolut. Also Wiegert, Heinevetter, Lemke habe ich sehr, sehr gern zugehört, aber das habe ich nicht vor.
Wir gucken, wo wir dann am Ende rauslaufen. Ich glaube, Finn waren knapp 2 Stunden. Das war für damalige Verhältnisse sehr lang. Leider inzwischen entgleitet mir dieser Podcast ja regelmäßig in diese Länge. Deswegen mal gucken, wo wir dann landen. Du sitzt gerade auf der Geschäftsstelle, ne? Deinem neuen Zuhause. Sehe ich das richtig?
Das ist absolut richtig. Ich sitze an meinem alten Arbeitsplatz und an meinem neuen Arbeitsplatz.
Ja. Also, wie hast du dich da so eingelebt?
Gut, ja gut. Es ist was völlig anderes als Profi-Handballer und meine Stellenbeschreibung ist, glaube ich, vom Hausmeister, ohne despektierlich Hausmeistern gegenüber zu sein, bis zum Verkäufer alles. Also, aber es macht Spaß. Es ist ein gutes Team. Wir haben uns beim TBV Marketing vertriebsmäßig nicht nur mit mir neu aufgestellt und wir sind so alle ein Alter. Also gut, ich hebe den Schnitt natürlich wie immer etwas nach oben, aber nein, wir sind alle um die 30 und macht sehr viel Spaß. Also ich bin eher so, welche Überraschung, der impulsive und emotionale Typ und die anderen.
Nein.
Ja. Oh. Und die anderen sind die Analytiker und die Studierten. Aber es macht's ganz gut. Wir sind mittlerweile so weit, dass einer einen Witz vorbereitet und der andere den beendet. Das macht wirklich.
Ja. Blindes Verständnis.
Sehr ja, gut. Tatsächlich. Muss ich auch ein großes Kompliment aussprechen. Also es ist wirklich ein gutes Arbeiten. Selbst unter den Bedingungen, die es gerade gibt. Also zu verkaufen ist gerade nicht einfach. Aber das ist ein Problem der Welt und nicht nur von uns persönlich.
Verkaufen heißt ja logischerweise nicht Tickets verkaufen, das geht leider gerade nicht, sondern was verkauft ihr?
Ja, den TBV Lemgo, ja. Also wir verkaufen, das musste ich auch erst lernen übrigens, dass der TBV Lemgo ein Produkt ist. Also ich saß in den ersten Coachings und Verkaufsgesprächen so drin, ja, was verkaufe ich denn jetzt eigentlich hier? Werbung oder, also was mache ich denn jetzt hier? Bodenaufkleber oder Bandenwerbung? Nee, aber das zieht. Das hat jetzt 4-5 Monate gedauert, um das zu verstehen, dass wir auch einfach ein gutes Produkt sind und ein gutes Mittel für Firmen oder für Partner auch sich ins richtige Licht zu rücken, ja.
Ja. Ihr habt das ja alles, also ich glaube, klar gemacht wurde das ja noch vor Corona, oder?
Mit mir? Ja. Ich habe
den Weg in die Geschäftsstelle.
Ja. Da fängt es jetzt schon an. Ich würde tatsächlich schon ein bisschen länger ausholen. Also der Gedanke in mir aufzuhören ist letztes Jahr im Sommer gereift. dass ich meine aktive Profikarriere beenden werde. Das war eigentlich relativ schnell klar. Und dann lief die Vorbereitung gut. Dann habe ich mich verletzt nach den ersten 4 Spielen. Die waren wieder erwartend wirklich katastrophal. Also von uns wie von mir persönlich. Dann habe ich mich verletzt, Plantarsehne gerissen unterm Fuß. Und dann, da war entschieden. Ja. Und dann ist der Verein auf mich zugekommen. Teuer, wie sieht's aus? Was machst du? Ich sage, lass uns das mal lassen. Also ehrlich, mir fehlt der innere Antrieb. Ich habe keinen Bock mehr. Oder was heißt keinen Bock mehr? Ich liebe Handball spielen. Ja. Aber ich will jetzt nicht auf Michael Jordan und die Doku zurückgreifen, aber ich muss. Aber hast du gesehen? Und der brauchte ein Feindbild, weißt du? Ja. Oder der brauchte immer einen Gegner oder so. Und das war bei mir tatsächlich auch so. Also letztes Jahr, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, wir waren am 30.12. in Kiel. Mhm. Ja, okay, sorry. Also die Weihnachtsfeiertage sausen zu lassen mit meiner Familie. Ich bin halt auch Familienvater. Also dann am 30. in Kiel zu sein und am 26., 27. zu trainieren, das war nicht mehr das, warum ich es gemacht habe. Ja? Aber so in Nord.
Um sich dann im schlimmsten Fall von Kiel mit 10 wegschrubben
ja, zu lassen, Ja, genau. Und wir hatten einen guten Tag, die hatten einen schlechten und du verlierst mit 5. Super. Super. Ja. Und das ist es dann. Also. Aber so in Friesenheim, geil. Ich liebe die Eberthalle, geil. Ich Balingen, Nordhorn, Derbys. Das war so das, wofür ich mich noch begeistern konnte. Nicht, dass ich jetzt ein Feindbild brauchte oder so. Deswegen habe ich gesagt, Jordan ist ein bisschen zu weit hergeholt. Ist natürlich auch ein ganz anderes Kaliber. Aber das hat gekribbelt. Das fand ich geil, ja. Aber so Spiele in Flensburg, in Magdeburg. Na gut, das ist auch was Besonderes. Aber so ich habe das 17 Jahre lang gemacht, weißt du. Und irgendwie,
tendenziell aussichtslosen sportlich sozusagen, so ein bisschen.
Ja, wobei man das auch nicht sagen darf, ja. Also, das ist es halt.
Man alles sagen.
Das ist das Problem. Ich habe 4 Jahre, ich war in Magdeburg, wie selbstverständlich, wir haben Spiele gewonnen. Ich bin nach Lemgo gekommen, Europapokal, auch alles okay. Mal ein paar Ausreißer nach oben, nach unten, auch alles okay. Dann kommst du nach Balingen und da musst du Spiele gewinnen plötzlich. Muss-Spiele, 4-Punkte-Spiele, kannte ich nicht. Wir haben gegen Göpping zu Hause gespielt und er sagt, so Leute, wir gucken mal, was geht. Ich sage, wir gucken mal, was geht? Was ist denn los mit euch? Wir gucken noch nicht, was geht. Wir gehen da raus und gewinnen das Spiel. Ja, Göpping, Europapokal gewonnen, 2-3 Mal in Folge. Ja, und jetzt? Wir haben ein Heimspiel, Leute. Was ist denn los? Ja, deswegen, wenn ich jetzt sage, die vermeintlich aussichtslosen Spiele, dann würde ich all das mit dem Hintern einreißen, was ich in meinen Ansprachen zum Teil immer erzähle, weil die 2 Punkte liegen da, weißt du? Also die 2 Punkte liegen da und wer zugreift und sie festhält, deswegen, also das ist ja auch das Geile am Handball einfach. Du merkst, weil ich verliere mich jetzt schon in meinen Antworten. Handball ist geil und da geht es auch nicht. Manchmal schlägt der Wille die Klasse so, weißt du? Und deswegen ist es schwer für mich zu erklären, warum ich aufgehört habe. Aber ich bin Vater geworden. Die ersten 3 Monate waren völlig euphorisch, wie du vielleicht weißt. Weil du warst ja bei meinem ersten Spiel
das
da.
Das erste Spiel als frisch gebackener Papa habe ich kommentiert.
Völlig euphorisch, völlig geil. Dann kam eine Sommerpause und dann waren es schon so, ja, du verlierst ein Spiel, kommst nach Hause und die Welt ist in Ordnung. Aber das ist ja nicht das. Also der Familie, ich bin ein ganz großer Familienmensch, aber Handball war mein Leben bis dahin, weißt du? Und auf einmal kommst du nach Hause und dich guckt da einer an und sagt einfach nur, Papa, spielen oder mach was. Und ja, okay, klar. Und dann hast du das vergessen. Und dann gehst du am nächsten Tag wieder hin und dann tut der Körper ein bisschen mehr weh. Und dann ist aber die Familie trotzdem wichtig. Und ja, und irgendwann ist dann der Gedanke gereift. Und dann war Feierabend, um auf deine Frage zurückzukommen.
Du, mit den 2 Stunden wird das so übrigens nichts.
Ja, shit, Mann, shit. Nein, und ich versuche mich kurz zu halten. Und dann kam halt der TBV und hat gesagt, Mensch, wir würden gerne dich behalten. Ich sage, ich würde auch unglaublich gerne hier bleiben, weil TBV jetzt insgesamt 7 Jahre hier, Familie, Sohn hier geboren, Frau einen guten Job. Gute Stadt für eine Familie einfach. 40.000 Einwohner, nicht zu groß, nicht zu klein. Ich bin in 2,5 Stunden in Magdeburg bei meiner Familie oder bei meiner Schwiegerfamilie. Das ist perfekt, ja. Und dazu ist der TBV auch einfach ein geiler Verein. Ich habe mich 2010 bewusst dafür entschieden, was Neues zu machen und bewusst für den TBV entschieden, dass das dann 2016 so gekommen ist, wieder hier anzukommen und 2020 nochmal die Möglichkeit gab, hier zu bleiben. Hey, gib ihm. Weißt du, also das war einfach ein geiler Umstand und ich habe zwar gesagt, ich möchte nicht, dass jemand gekündigt wird, nur damit ich hier bleiben kann. Ja, wie es der Zufall so wollte, hat der, auf dessen Stuhl ich jetzt sitze, gekündigt und dann war mein Weg frei, ja.
Ach so, okay. Der hatte was anderes, andere Pläne oder.
Genau. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich im Marketing und Vertrieb lande, aber learning by doing und bis jetzt klappt es unter den Umständen okay, sage ich mal.
Ja, sicher schwierig gerade. Kannst du uns vielleicht, also grob hast du ja schon gesagt, dass du im Endeffekt alles ein bisschen machst, aber wie sieht denn so der normale Arbeitsalltag aus? Sind das viele Telefonate oder Meetings oder Mails schreiben oder was machst du denn da konkret? Dass wir so ein bisschen, also beim Handball wissen wir es, aber was machst du auf dem Stuhl, wo du jetzt sitzt?
Tja, tatsächlich alles, wie ich gesagt habe. Also primär ist Spieltagsorganisation mein Ding. Ja, also ja. Ablaufpläne schreiben, Schiedsrichter, Kampfgericht, Gästemannschaft. Das ist so mein Hauptding an Spieltagen. Aber wir trommeln auch, wir bauen auch Werbebanner und Fanbanner auf.
Da bist du als Handwerker dann am Start.
Ja, ja, tatsächlich. Ja. Also Gott sei Dank bin ich durch meinen Sohn nicht mehr eine handwerkliche Null, wie es vorher war. Also ein Glück weiß ich mir dazu helfen, weil wenn es Papa nicht kann, wer kann es dann? Ja? Mhm. Die Blöße willst du dir nicht geben und deswegen bin ich da schon ein bisschen besser geworden. Brauche aber auch Hilfe, wie du vielleicht gesehen hast, beim Aufbau des Equipments hier. Und ja, ansonsten Marketing, Vertrieb, ja, also von Kaltakquise bis Sponsorenbetreuung ist alles dabei. Also ist ein sehr, sehr vielseitiger Job.
Und wie ist das eigentlich? Unterschreibt man da auch einen 3-Jahres-Vertrag oder ist das unbefristet oder wie läuft denn sowas?
Ich weiß gar nicht, ob ich darüber sprechen darf, aber ich sag mal so, ich sitze relativ fest in diesem Stuhl.
Okay, das ist gut. Und wischst du auch manchmal? Ich weiß nicht, ob du es neulich bei Sky gesehen hast, Holger Glandorf als Wischer und Mike Machulla sagt, ja, jeder macht hier das, was er am besten kann.
Also ich kann dir ein Bild zeigen, in unserem ersten Heimspiel mit Zuschauern ist oben auf der VIP-Tribüne ein Getränk ausgeschüttet. Da stand ich 5 Minuten vor Spielende. Ich gucke kurz, ob ich es finde, damit du ungefähr weißt, dass meine Stellenbeschreibung auch über das Wischen in der Halle hinweggeht. Pass auf.
Geil. Ja, aber schade, das hatten wir bei Sky, glaube ich, nicht im Bild.
Pass auf, damit du was zu lachen hast. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Kannst du das halbwegs erkennen? Und das war mein Job 5 Minuten vor Ende. Ich habe quasi da oben ist was runtergetroffen auf die Leute, die da vorne saßen.
Ach und nein.
Ja.
Also wer das kennt, man hat ja quasi so einen Ober- und Unterrang genau, in der Phoenix-Kontakt-Arena und genau. Du klemmst da quasi zwischen den beiden Rängen und versuchst das, was da runter sieht. Ja. Ach mega, okay.
Also deswegen vom Hausmeister bis zum Verkäufer tatsächlich alles.
Schön den Aufputzer gemacht, geil. Ja, und ja. Jetzt hattest du ja eigentlich warst du ja jetzt ein gemachter Mann in neuem Job. Wieso dann doch nochmal zurück aufs Feld?
Warum? Ja, weil Tim Sutton sich das Kreuzband gerissen hat und Jonathan Karlsburg hat sich die Hand gebrochen. Und,
ja, gute Besserung übrigens erstmal. Ja, besonders bei Tim Sutton ist ja, glaube ich, schon der zweite, wenn ich richtig bin.
Ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber Gott sei Dank im anderen Knie. Also, wenn es noch was Gutes an der Sache gibt, ist es Gott sei Dank das andere Knie. Aber
damit man noch Platz zum Festmachen hat. Ne? Das ist ja zum Beispiel der Bruder von Finn Lemke bei euch, Jari Lemke.
Dreimal.
Der hat ja den dritten. Ja. Und Finn hat mir neulich erzählt, da gibt es jetzt halt nichts mehr zum Festmachen. Man weiß nicht mehr wohin. Da kann man nichts mehr gesund operieren. Das ist ja Wahnsinn, ey.
Ja. Und ich habe, also Tim ist wirklich ein langer Freund jetzt von mir geworden, seitdem ich wieder hier bin. Wirklich eine gute Verbindung mit ihm und musste ihm danach auch persönlich, also ich war ja vor Ort in Magdeburg, als passiert ist, musste ihm danach auch trotzdem nochmal schreiben, dass ich seine Entwicklung fantastisch fand. Also er war ja immer so ein bisschen der 1-1-Spieler, aber er hat sich jetzt in dem halben Jahr nach seinem Kreuzbandriss zu einem Teamplayer entwickelt. So auch mal mit weiterspielen, nicht nur auf seinen eigenen Abschluss gehen und wirklich cool. Und ich hoffe, dass er genauso stark zurückkommt, wie er das jetzt nach seinem ersten gekommen ist. Ja? Also der Typ, der ist krass. Also wenn du den trainieren siehst, Mann, wow. Also vor dem allerhöchsten Respekt.
Ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, aber der hat doch schon so mit 15, 16 hat er doch schon so zweite, dritte Liga gespielt. Ne?
Ja, zusammengeschossen. So in Saarlouis, in der zweiten Liga. Ich glaube, der hat knapp 200 Tore geworfen mit 17 oder 18. Also der ist unglaublich. Also der hat Handball-Sachverstand, eine gute Einstellung zu der Sache und wenn der Körper es zulässt, hoffe ich eine große Karriere vor sich, wirklich.
Das ist eben genau der Punkt, ne? Da habe ich jetzt so Schiss vor bei ihm, weil ganz ehrlich, wenn du den auf dem Feld siehst, das ist ja genau das Einzige, was ihn stoppen kann und wofür keine Sau was kann. Jetzt hat sie ihn leider schon zweimal erwischt.
Ja,
ne?
ja.
Aber
ja,
du kennst ihn gut, du sagst, er ist trainingsfleißig, also können wir uns auch große Hoffnungen machen, dass wir ihn wieder in voller Pracht sehen.
Naja, der hat sich jetzt runtertrainiert, der hat einen Körperfettanteil, der drückt 100, ich glaube 45 Kilo in der Bank, Serien, nicht maximal, Serien. Also der ist eine unglaubliche Maschine und wirklich sehr ehrgeizig und auch ein guter Typ einfach. Ein guter Typ. Also der hat jetzt mit, wie alt ist er? 24 geheiratet, sehr bodenständig, gute Selbstreflexion. Oh, okay. Also, nee. Der passt. Also ich glaube auch, dass er eine Chance gehabt hätte, bei der WM dabei zu sein, glaube ich, in der Form.
Ja. Ja, also war ja auch noch ein Stück weit so rekonvaleszent, ne? Aber so wie ich denke auch, also immer in dem erweiterten großen Kader aus dem Pool.
Da und vor allen Dingen, weil es die Möglichkeiten ja jetzt auch ein bisschen, also die Möglichkeiten werden ja auch irgendwo immer weniger auf Spieler zurückzugreifen, ja, bei den ganzen Absagen, auch wenn es bis jetzt nur Kreisläufer waren, glaube ich, und ein Rückraumrechter, aber ich will ja Rückraummitte ist ja nicht so die Königsposition bei uns oder die so mit viel Weltklasse besetzt ist oder internationaler Klasse. Ich will keinem zu nahe treten, um Gottes Willen. Ich bin weit, weit weg davon, das bewerten zu können. Aber ich glaube, Tim hätte, nur weil ich ihn kenne, eine gute Chance gehabt.
Ja. Jetzt kommen, wenn wir schon bei dem Thema sind, dann lass kurz da bleiben. Was hast du dir gedacht, als Bambam war ja der erste, Patrick Winzek, dann haben relativ schnell seine zwei Kieler Kollegen, Peke, was natürlich heftig ist, dieser absolute Top-Mittelblock ist jetzt gar nicht da, Lemke hat auch noch abgesagt und Steffen Weinhold auf halb rechts auch, bei Fabi Wiede hat es ja mehr mit der langen Schulterverletzung zu tun. Was denkst du dir bei diesen Absagen, weil man Sorge vor Corona hat, weil man bei der Familie sein will? Du als Familienvater müsstest das ja ganz gut beurteilen können.
Ja, das geht ja in die gleiche Richtung, wie ich mein Karriereende begründet habe. Also ich war im März alleine mit meinem Sohn zu Hause, weil meine Frau einen relevanten Job hat. Also sie arbeitet im Klinikum bzw. im medizinischen Versorgungszentrum und war die ganze Zeit. Ich war in Kurzarbeit als Handballer, was Besseres konnte es nicht geben. Aber ich sag dir, das ist anstrengend. Das ist anstrengend, ja. Und ich kann das verstehen, dass die Jungs sagen, Family first. Also absolut. Ich bin auch Handballer, ich habe auch zwei, drei große Ereignisse gespielt. Das ist sensationell. Das ist wirklich, wirklich was ganz Tolle, Fantastisches und wo es sich auch lohnt, für zu kämpfen und darauf hinzuarbeiten. Aber in dem Fall mit einem oder zwei Kindern, eine Frau, keine Kita-Betreuung, kann ich es absolut nachvollziehen. Ich kann aber auch die Jungs verstehen, die sagen, hey, los geht's, ja. Also ich habe Yogi gestern im Sportstudio gesehen, der sagt, er würde es spielen oder er spielt's, ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Seine Kinder sind aus dem Alter raus. Er hat aber auch gesagt, er hat vor 10 Jahren auch schon mal einen Cut gemacht und gesagt, er steht nicht mehr zur Verfügung. Deswegen, ich glaube, da gibt's kein richtig und kein falsch. Ich werde auch, ich glaube, ob das stattfinden sollte oder soll oder muss, habe ich keine Meinung zu, weil es ist schwer zu sagen. Ich finde, lass es stattfinden und die Leute, die spielen wollen, sollen spielen und die nicht spielen können oder wollen, den darf man daraus einfach auch keinen Strick drehen, glaube ich. Ich glaube, so ist es am schweizerischsten, am neutralsten.
Ja, finde ich, hast du den Andi Schmid gut hinbekommen.
Ja. Ja, wenn das mal auf dem Spielfeld so wäre,
Wärst du denn nochmal bereit? Teuer, wenn Gisler so einen anruft.
Witzigerweise haben wir einen guten Draht zueinander und also das war ja vor Corona, als quasi er als Bundestrainer installiert wurde und ich habe ihm nur eine kurze Nachricht geschrieben, ja, kein Problem, ich mach's.
Wirklich?
Ja.
Das ist ja mega.
Ja. Geil. Ja, ich war ja auch auf seinem Abschiedsspiel, er war einer meiner ersten Trainer und das war natürlich ein Riesending, ich gucke, ob ich die Nachricht finde. Aber
stimmt, ich habe es bei dir auf Instagram damals gesehen, ne?
Ja, mega. Das war wirklich mega cool, dass er da auch an mich gedacht hat oder an uns gedacht hat. Ja, das war cool. Also ich habe mich auch ehrlicherweise ein bisschen fehl am Platz gefühlt mit meinem einen Europapokaltitel bei den ganzen Champions League-Siegern, Europameistern, mehrfach Weltmeistern und so, aber war cool. Also das.
Da kann man sich ja nur einmal nicht fehl am Platz fühlen, weil wenn man da eingeladen wird, dann hat man sich's ja verdient. Ne? Das ist ja ein Ding, wo wirklich nur einer entscheidet, gehört man dazu oder nicht. Ja. Und wenn der sagt, du gehörst dazu, dann gehörst du dazu.
Und das war wie früher. Es waren zwei tolle Tage. Also nicht wie beim Karneval, drei tolle Tage, aber das waren wirklich zwei wirklich, wirklich fantastische Tage. Ehrlich. Ja. Also hat mich in meine Kindheit und Jugend zurückversetzt und wow, einfach schön. Das war auch die richtige Motivation. Das war so, ich glaube, in der Sommervorbereitung, so 2 Wochen vor Saisonbeginn und da noch mit meinen ganzen Idolen an einem Tisch. Ah, mega, mega, wirklich. Ah, war das cool.
Ja, fett, sehr fett. Ich sehe schon, mit dir wird das kein Podcast, der in der Struktur glänzen wird, aber das macht auch überhaupt nichts. Jetzt versuche ich aber trotzdem noch einmal zurückzukommen. Ja. Tim Sauton reißt sich das Kreuzband, da waren wir ja eigentlich. Mhm. Und dann... Wie ging es dann weiter, dein Weg zurück auf die Platte?
Ja, hier an dem Stuhl tatsächlich. Also Flo kam ins Büro, ich war gerade alleine und er sagt, wie sieht's denn aus? Ich sage, ja, womit denn? Stell doch mal eine Frage. Ja, bist du bereit? Und ich sage, du, wir hatten den Deal, wir hatten die Abmachung, dass ich mich in der zweiten Mannschaft fit halte. Mhm. Wenn du sagst, du brauchst mich, bin ich da. Ja? Und dann ging's. Das war Montagnachmittag und Dienstag habe ich trainiert, Donnerstag trainiert, Mittwoch, warte, das war Montag, Dienstag trainiert, Mittwoch trainiert, Donnerstag gespielt, ja. Mhm. Und dann, ja, also cool, dass die Jungs, also er hat natürlich vorher mit den Jungs gesprochen innerhalb der Mannschaft und gefragt, ich meine, wir brauchten keinen Kreisläufer, ja, also es waren 2 Rückraumspieler, ich bin jetzt auch nicht der Abwehrstratege, auch wenn ich das gegen Wetzlar... mal 1-2 glückliche Momente hatte.
Ja, da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber reden.
Nein, Spaß. Also ich weiß meine Qualitäten schon einzuschätzen und Flo brauchte jetzt auch keinen Abwehrspieler, er brauchte einfach einen Kreisläufer, der mit den Jungs zusammenspielen kann und das haben wir die letzten 4 Jahre einfach auf einem gewissen Niveau gemacht und er hat da mit seinen Stützpfeilern gesprochen und die haben ganz klar Ja gesagt. Also wenn Flo das jetzt entschieden hätte und gesagt, ey, Teuer ist zurück, dann, und die hätten gesagt, was sollen wir jetzt mit dem Kreisläufer? Das wäre ja absoluter Quatsch gewesen, aber ja. Gedeon Guardiola hat zum Beispiel gesagt, er findet es überragend, dass ich da bin, so kann er sich wieder mehr auf Abwehr konzentrieren. Mhm. Marcel Timm hat gesagt, Mann, wieso bist du nicht viel früher gekommen?
Das ist cool.
Ja, das finde ich, also ich habe auch nach dem letzten Spiel jetzt gegen Wetzlar mit ihm gesprochen und gesagt, ey, hab keine Angst, ich nehme dir nichts weg, ja. Also du bist ein guter Junge, du bist 22, du hast so viel Potenzial. Versuch einfach nur nicht die Fehler zu machen, die ich gemacht habe und schon wirst du besser so, weißt du? Also das ist, und ja, dass es jetzt so geklappt hat, 2 Siege aus 3 Spielen, ja, super, aber es ist temporär, ja. Also wir haben jetzt noch 2 Spiele vor uns und dann sagt der 36-jährige Bürohengst auch erstmal wieder, danke, tschüss.
Und wann kommst du dann zurück? Wann gibt es das Comeback 2.0?
Ja, das hat mich dein Kollege am Donnerstag auch schon gefragt. Aber ehrlicherweise, meine Antwort bleibt. Also ich bin gerade jemand, der in der Bundesliga spielt. Sage aber in aller Deutlichkeit, ich bin weit weg vom Bundesligaspieler. Wirklich. Und das ist auch kein Fishing for Compliments oder irgendwas. Oder du machst das doch gut und bla. Nein, also ich bin, da würde ich jeden, der die letzten 9 Monate dafür trainiert hat, jetzt gerade zu spielen, ungerecht werden. Also das wäre einfach nicht fair, wenn ich sage, ich komme jetzt im Februar nochmal zurück, dann brauche ich eine Vorbereitung, dann brauche ich eine körperliche Fitness. Also ich musste mich am Donnerstag nach 9 Minuten auswechseln, weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr. Also wirklich. Und das war nicht mal so vielleicht über Wille und Kampfgeist noch auf dem Feld stehen. Nee, ich habe gesagt, es ist Schluss. Und das ist ja keine Voraussetzung im Bundesliga-Handballer. Und wir sprechen über Verletzungen. Also so viel Spaß, wie es macht und so cool, wie es jetzt gerade ist mit den Jungs auch wieder. Aber das Verletzungsrisiko ist einfach zu groß. Und das müsste dann auch. Also es kollidiert auch ganz ehrlich mit meinem Bürojob. Also ich habe einen 40-Stunden-Job. Natürlich haben wir auch Gleitzeit und mal ist ein Tag länger und kürzer. Aber ich habe Termine, also ich gehe morgen früh, weil du vorhin nochmal gefragt hast, wie mein Alltag aussieht. Also ich habe morgen früh um 9 Uhr den ersten Termin in Bielefeld und gehe dann halt abends zum Training. Ja? Und das ist ja so krass, 2 Tage vorm Spiel nicht im Sinne eines Profisportlers. Aber ich habe eine Verpflichtung hier, ja? Also, und der gehe ich auch nach, weil das ist mein Hauptjob. So, ja?
Und wie ist denn das? Aber jetzt so die Spielzeit, wird das denn irgendwie abgerechnet auch über deinen normalen oder hast du nochmal einen extra Spielervertrag oder wie wird das denn gemacht? Jetzt mal rein technisch.
Oh, Schmieso, ich weiß nicht, ob ich darüber erzählen darf und ob ich in Teufelsküche. Wann kommt denn dieses Ding raus hier? Vielleicht ist es dann schon vorbei.
Am Mittwoch erscheinen wir immer. Also jetzt für die Zuhörer, wir sind jetzt vielleicht gar nicht, es ist Sonntagabend jetzt und am Mittwoch. Passend einen Tag vor Heiligabend geht das Ding online.
Da haben wir noch ein Spiel.
Ist noch zu gefährlich.
Ja, nein, gut. Also ich habe tatsächlich nicht mal einen Vertrag mit dem TBV Lemgo als mit der Handball GmbH, sondern mit der Marketing- und Vertriebsgesellschaft quasi. Mhm. Und das Einzige, was ich mit dem Handball zu tun habe und wofür ich auch Gehalt oder Geld oder was auch immer bekomme, ist tatsächlich über die zweite Mannschaft. Also ich bin offizieller Spieler, Vertragsspieler bei Team Augustdorf Lemgo Lippe. Und das ist das Einzige.
Und wie ist denn das da so eigentlich, das Level in der zweiten Mannschaft?
Das ist gut, aber ich bin da nicht richtig. Also ich glaube, ich kann besser erste Liga spielen als dritte. Tatsächlich.
Ja, dieses Phänomen gibt es ja. Kann ich verstehen. Ja,
also wir haben tatsächlich mit mir kein Spiel gewonnen. Dann war ich aus privaten Gründen weg und die haben zwei Spiele in Folge gewonnen. Also,
also die sind heilfroh, wenn du wegbleibst.
Wahrscheinlich. Nein, das sind gute Jungs. Also das sind gute Jungs. Ich habe mich da auch, glaube ich, relativ cool verhalten. Habe da jetzt nicht hier, ich bin Ex-Bundesligaspieler gemacht, sondern war einer von denen. Habe ich beim Mannschaftsabend auch bewiesen. Also ich habe mich da auch hingestellt und Kostüm getragen und ein Liedchen getrellert und auch mich eingeführt wie ein Junger oder wie ein Neuer. Ja. Aber dritte Liga, also ich glaube, ich kann denen am Kreis nicht helfen. Einfach weil ich glaube, ich bin ein Bundesligaspieler und dann ist halt auch gut. So, weißt du, oder ich war ein Bundesliga, also das klingt ganz dolle merkwürdig, aber ich glaube, ich habe für die keinen Mehrwert, tatsächlich.
Krass, okay. Weil die Bewegungsmuster und wie man mit dem Rückraum zusammenspielt, das passt einfach.
Tatsächlich ist das so. Ja, tatsächlich ist das so, ja. Ja. Also, ja. Ich sage ja, fertig. Ich will nicht zwei Stunden reden. Ja, du hast recht. Du hast es gut.
Das werde ich einfach jetzt über mich auch immer erzählen. Leute, Bundesliga hätte ich gerockt, aber ich war einfach kein Sechstligaspieler. Das hat einfach für mich nicht funktioniert. Ja, Fragt mal den Teuer, der kennt dieses Phänomen.
Underrated. Du warst quasi, du bist zu niedrig eingestuft worden. Hast zu niedrig angefangen. Einfach mal. Genau.
Das wird es gewesen sein. Endlich habe ich die Erklärung für mein sportliches Scheitern. Aber Teuer, das musst du mir jetzt schon nochmal erklären. Ich habe mir das Spiel extra, ich konnte es live nicht sehen. Ich habe aber mal wieder eine Nachtschicht eingelegt, weil ich ein bisschen was zu arbeiten hatte. Und dann dachte ich mir, Mensch, wann kommt denn Wetzlar Lemgo in der Wiederholung auf Sky? Hier, 0.50 Uhr, wunderbare Zeit. Gucke ich mir das noch an, gehe ich um 2:30 oder wann ins Bett? Das ist genau meine Zeit. So, du siehst, ich bin noch kinderlos.
Ich wollte gerade sagen, das überlegst du dir sofort, wenn ein Kind im Spiel ist. Aber,
dann wird das anders, glaube ich.
Jugendlicher Leichtsinn möchte ich es nennen.
Ja, habe ich noch. Habe ich mir absolut bewahrt. Ja.
Ich hoffentlich auch tatsächlich.
Zu dem Thema kommen wir übrigens später nochmal. Haben wir eine schöne Sprachnachricht, genau zu dem Thema. Okay. Ach komm, die machen wir gleich. Aber dann musst du mir jetzt doch einmal ganz kurz erklären, wenn du nach 9 Minuten schon platt warst, wie kannst du denn dann bitte in den letzten 5 Minuten euer vorletztes Tor machen, Abwehr im Mittelblock spielen, das entscheidende Offensivfoul des Gegners ziehen in der 58. Minute oder so und dann noch den Siegtreffer machen in der 59., denke ich mal.
Ja, pures Glück.
Ach komm.
Ja, der eine war ein Abpraller. Da haben sich die Leute schon drüber lustig gemacht. Ich habe Luca Teuri, ich bin einfach der Abprallerkönig wie Luca Toni damals. Das ist einfach so. Keine Ahnung. Ich hätte dafür übrigens auch eine Erklärung, aber ich will nicht zu lange. Abpraller, Angriff, dann Zeitspiel, Cederholm. Das war halt der Grund, weil du vorhin gefragt hast, ich bin zurückgekommen und die Jungs wollen. Cederholm ist zum Beispiel einer von denen, die unbedingt mit mir zusammenspielen wollen, weil keine Ahnung, das funktioniert. Ich kann dir nicht erklären, warum. Ich gucke den an und ich weiß genau, okay, du läufst dahin, ich muss dahin laufen.
Spielte ja auch den letzten Pass.
Genau, ne? Unter Zeitspiel. Also war tatsächlich noch ein einziger Pass möglich und ich wusste genau, wenn der da abspringt, ich muss nur noch dahin laufen und ich bin glockenfrei. So, dann schmeiße ich dieses Ding rein. Ich glaube, ich hatte die Augen zu, keine Ahnung. Laufe zurück, wusste nicht, wo ich hinlaufen sollte. Gucke mich um und auf einmal kommt Chavo auf mich zugelaufen. Ja, okay. Rauslaufen kann ich nicht mehr, versuch dein Glück, boom, er läuft mich um, ich mache eine Vierteldrehung. Wie gesagt, pures Glück. Wie ist das passiert? Reiner Zufall, wirklich. Also schön, dass es so gelaufen ist, war alles Intuition. Und vielleicht ist es dann auch das, was Flo wollte, als er hier im Büro gesessen hat und gesagt hat, wir brauchen ein paar dreckige Tore. Ja, da habt ihr sie. Oder ein paar abgezockte Aktionen. Vielleicht war es genau das.
Aber das ist ja das, ne, diese Intuition. Ich habe mich mal mit einem Fußballmanager drüber unterhalten, der meinte, der hat regelmäßig mal mit seinen Spielern so, weil der gemerkt hat, manchmal verhalten die sich taktisch genau richtig und manchmal grottenfalsch. Und dann hat er mal so gefragt, warum machst du das und das? Und die machen sich überhaupt gar keine Gedanken. Die laufen halt dahin, wo ihr Gefühl ist. Ja. So, und dann passt das halt manchmal, manchmal nicht. Und es gibt halt welche, die haben eine quasi 100%-Quote. Das hat dann aber gar nicht so viel mit, die machen sich Gedanken, sondern die haben da einen sechsten Sinn und den hast du scheinbar für Handball für die richtigen Wege. Ne?
Na ja, gut, ich musste mir auch was einfallen lassen. Ich bin 1,92 Meter und 100 Kilo schwer. Ja? Mhm. Ich musste mir etwas einfallen lassen, wo ich meine Vorteile habe. Ich konnte mich nicht einfach hinstellen, so wie die großen Bären und sagen, hier, spiel mich mal an, ich halte die Sperre jetzt hier, wenn ich Maciej Geballa in Leipzig, fantastischer Kreisläufer. Kann ich nicht. Ilja Brozovic, Pevnov, Winczek, Pekeler. Ja, gegen den habe ich noch gespielt, der war einen Kopf größer und den haben Oleg Koleschow und ich damals mit Pässe durch die Beine. Pässe durch die Beine, der war Russe, jetzt spiele ich mit Andrej Kogut Pässe durch die Beine, ist bei uns ein Spielzug, weißt du? Also ich musste mir immer irgendwo was ausdenken oder mit meinen Spielern abkaspern, wie wir gut sein können. So, und daraus ist dann das Ding geworden, was mich vielleicht auszeichnet, Abpraller. Weil ich mich auch damit beschäftige, wo suchen sich vielleicht meine Mitspieler ihre Schüsse und wo kann der Ball hinkommen, so, weißt du? Also, weiß ich nicht.
Dann bist du doch weniger Luca Toni, sondern mehr Dennis Rodman.
Der des Rebounds. Ja, nehme ich auch. Dann hätte ich eine Kurzliaison mit Carmen Electra gehabt, nehme ich.
Ah, herrlich. Ich sehe schon, du bist tief drin im Thema bei The Last
Dance. Oh ja. Ich bin allgemein im Thema drin, was Sport betrifft. den Sport Almanach, würde ich mal so sagen. Statistiken.
Ja, John Cena, ne? Ist ja das Große. Das
ich wollte meine Plastikfigur mitnehmen. Ah, habe ich auch vergessen.
Du hast eine John Cena Plastikfigur?
Die stand auf der Geburtstagstorte meines 30. Geburtstags. Ja, tatsächlich. Spider-Man, Batman, eine dritte Etage war noch und oben drin stand John Cena mit einem Schwergewichtstitel. Selbst gebacken von meiner Schwester. Viele Grüße in die Richtung. Danke, Claudi.
Wer jetzt nicht weiß, worum es geht bei John Cena, übrigens, das war mit Benno, nicht, dass ich jetzt falsch komme. Er war mit Benno. Ne? Ich habe ja mit Bömi damals auch lange über dich gesprochen, aber das war
Martin Benno, Strobel, mit Heine. Das ist halt so, ihr habt alle meine besten Kumpels eingeladen. Ja. Das ist klar, dass ich mich da melden muss.
So, und jetzt ist mal Zeit, den Spieß umzudrehen.
Ja, ich bin gespannt. Das hat mich zwei schlaflose Nächte gekostet, wen du anrufen könntest oder von wem du dir Informationen einholen könntest. Ich bin gespannt.
Ja, es wird das Thema, wir machen einfach. Es wird das Thema sein, was du vorhin schon gesagt hast, wunderbarerweise so Kind geblieben. Ne? Wir hören mal rein.
Hallo, lieber Teuer. Liebe Grüße nach Lemgo. Auch hallo an Schmiso. Schön, dich mal zu Gast zu haben bei Hand auf Herz. Ich freue mich schon doll auf den Podcast. Teuer, erzähl doch den Leuten einfach mal, wie du es geschafft hast, so jung zu bleiben. Nicht körperlich, da weiß ich, dass auch du deine Probleme hast und das Alter nicht an dir vorbeigegangen ist. Aber im Kopf, ich glaube, es gibt keinen, der mit über 30, ich weiß, du denkst, du bist noch nicht über 30, aber so jung im Kopf geblieben ist. Ob das der größte Fan von Batman ist, jede Comic-Verfilmungen kennt, Peter Pan-Fan ist, Wrestling-Fan ist. Ich weiß, wie meine Mädels, meine Kinder schwärmen, wo du da warst, dass du alles kanntest, Paw Patrol, jedes Videospiel mitkanntest. Sie sagten, ich muss mich da deutlich weiterentwickeln. Das werde ich nicht mehr schaffen, aber du bist da voll im Bilde. Vielleicht kannst du dem Schmiso einfach mal erklären, wie du es geschafft hast, dieses Kind noch in dir zu behalten, im positiven Sinn, weil ich meine das sehr, sehr positiv. Ich liebe das. Bleib, wie du bist und vor allen Dingen gesund.
Ja, cool.
Benno, tausend Dank erstmal. Ich habe mich so beömmelt, als ich das heute gehört habe. Und es ist auch, bei dir kann ich mir diese kindliche Freude für dieses ganze Zeug auch so dermaßen vorstellen, teuer, ehrlich.
Ja, ist so. Also ich fange mal bei Punkt 1 an. Ich bin 36 Jahre alt und Bennett ist genau 2 Jahre älter als ich. Jetzt drehe ich den Spieß wieder um. Ich habe in Magdeburg zu meinem 27. Geburtstag eingeladen. Ich bin 27 geworden, glaube ich. Ja? Und habe eine Nachricht rumgeschickt, ich lade dort und dann ein zu meinem 21. Geburtstag. Und selbst seine Frau ist mit mir befreundet und die haben mir zum 21. Geburtstag gratuliert. Unironisch. Unironisch. Ja? Unironisch.
Okay, das ist natürlich auch ein Unterschied.
Ja? Also deswegen mit über 30, der weiß bis heute nicht, wie alt ich bin, obwohl ich nur genau 2 Jahre jünger bin. Okay, gut.
Und dann, was hat er dir da dann geschenkt zum einen? Was schenkt man denn zum 21? War es dann auch ein richtig unpassendes Geschenk?
Ja, nein, das ist ja nicht unpassend. Das kann ja nicht unpassend sein. Forever 21 ist, da gibt es doch nichts
unpassendes. Ja, stimmt, eigentlich keine ändert Ahnung. Sich nichts mehr. Ne?
Keine Ahnung. Ah, nee. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. War eine relativ feuchtfröhliche Party, das weiß ich noch. Und deswegen sind die Erinnerungen auch relativ verblasst. Nee, wie ich das geschafft habe, tatsächlich, ist das so, wie er es gesagt hat. Ja? Also Peter Pan ist ein Riesending. Robin Williams als Peter Pan mit Rufio ist einer meiner liebsten Filme. Und ich will, das ist jetzt als auch so ein Ding, jetzt quatschen wir. Jetzt werden wir auch privat, ja?
Ja. Tattoo auf deinem Unterarm zeigst du mir.
Genau, Bangarang. Bangarang, und jeder, der den Film kennt, geht's halt Bangarang Peter, Bangarang Rufio. Oh! Und Bangarang ist halt der Schlachtruf der verlorenen Jungs. Und das war,
okay.
Das Ding habe ich mir, ich glaube, tatsächlich mit 21 stechen lassen als Erinnerung. Egal wie alt ich werde, ich will mir immer diese Kindheit und dieses Kindliche in mir bewahren. Und Bangarang ist einfach dann auch ein Lebensmotto und deswegen kann ich sagen, ja, das Jugendliche und das Kindliche ist durchaus in mir noch gegeben. Und ja, also so wie er es sagt mit seinen Töchtern, war natürlich mega geil. Die haben aber auch mit meinem Sohn gespielt, als würden die sich schon jahrelang kennen. Und deswegen fiel es mir auch einfach, da der Spielepapa zu sein. Also ich bin der Spielepapa, aber das ist halt auch einfach so, mein Papa war ein geiler Spielepapa, ist auch ein überragender Opa für seine 3 Enkel und ich versuche dann einfach, also ich weiß nicht, ob ich mit meinem Sohn spiele oder er mit mir. Das weiß ich nicht, weißt du? Also ich weiß nicht, ich sehe was und dann baue ich halt was daraus und das, ja, das ist geil. Also das Leben ist sowieso ernst genug, ja. Und um wieder aufs Handball zurückzukommen, mein erster Trainer hat immer gesagt, jetzt muss ich das Wort Scheiße verwenden, weil er hat es immer so gesagt, also wenn du Dreck fressen musst, musst du es sowieso fressen, aber versuch wenigstens dabei zu lachen. So, und das ist halt mein Motto so, weiß ich nicht. Also egal wie beknackt eine Aufgabe ist oder wie anstrengend sie ist, mach sie, aber versuch das Bestmögliche daraus zu machen. Und das ist halt so, ja, aber Benno, das ist halt auch so eine Sache, ja. Benno ist einer meiner längsten Freunde. Und ich weiß selber, wie euphorisch ich werde und wie viel Spaß ich mit Leuten habe wie ihm, Heine, Martin Strobel, Yves Grafenhoff, also alle so meine Buddies einfach von früher. Da werde ich aber 10 Jahre jünger und da brauche ich nicht mal Alkohol für. Die Leute gucken mich an und sagen, Alter, du bist da nicht ganz dicht, aber ich weiß auch, dass ich da über die Stränge schlage teilweise mit Sprüchen und was ich da so mache, aber das ist einfach, weiß ich nicht, das sind einfach Buddies. Wir waren, als sich Tim in Magdeburg verletzt hat, war ich noch in der Kabine, alles unter Corona-Maßnahmen, natürlich alles, ja, mit Mundschutz und Abstand und bla, aber wir waren dann, ich glaube, 5 oder 6 Leute, unter anderem unser Mannschaftsarzt, weil wir halt noch eine Bandage gekauft haben, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen da raus und er sagt, mein Teuer, ich weiß genau, was du meinst. Ich sage, wie meinst du? Ja, ihr seid Kumpels, ihr seid Freunde. Also du kannst, weißt du, durch Handball so viele Leute treffen, aber dann sitzt du mit 3 Leuten an einem Tisch, die du seit 20 Jahren und mehr kennst. Und das ist fantastisch. Und das ist halt auch so, was Benno beschreibt. Ich bin nicht jeden Tag so. Ich kann auch seriös sein, das stimmt schon. Auch gerade seitdem ich Papa bin, so, man sagt ja, alle 7 Jahre verändert man seinen Charakter. Und ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt hier in den letzten 2, 3 Jahren, seitdem ich Papa bin, auch seriös geworden bin. Dass ich lieber meine Ruhe zu Hause habe mit der Familie. Aber wenn ich dann halt losgelassen
ist
werde.
Ist zu mir noch nicht durchgedrungen.
Das ist 2.0. Das ist 2.0. Nicht nur das Comeback, sondern auch jetzt ich. Na, aber ja, ja, aber das ist halt so. Wenn ich mit den Jungs da bin, dann bin ich auch einfach wieder ich und dann brauche ich nicht darauf achten, was ich sage oder wie ich mich verhalte oder ob ich vielleicht ein bisschen drüber bin, sondern wenn dann das Fazit ist von einem meiner längsten Freunde, dann sage ich, yo, alles richtig, cool, fühle ich mich wohl. Ist halt auch dann für mich eine Art des Wohlfühlens. Je wohler ich mich fühle, desto verrückter werde ich wahrscheinlich. Weiß ich nicht.
Geil. Ja, ich finde das geil. Ich habe auch so, ich habe auch eine Clique, mit der ich schon echt sehr lange abhänge. Und ich habe immer da so das Gefühl, man hat so dieser Basis, dass man über alles im Leben auch schon mal geredet hat. So, ne? Ja. Also du musst jetzt nicht mehr wie mit neuen Leuten erstmal ausloten, ey, wie tickt der da so, wie ist der so, sondern das Grundsätzliche weißt du eigentlich alles schon. Und deswegen bist du ganz schnell wieder in deinem Level so drin und kannst das bequatschen, was dir gerade so auf der Seele brennt oder dir Freude macht oder was auch immer.
Genau, genau. Und ein Ding ergibt das nächste und immer, ich weiß nicht, es ist wie Familie, ist halt kein Stillschweigen, kein Anschweigen, keine Langeweile, ist von was ist der beste Dönerladen zu, Mann, wie war das Spiel gestern, wie geht's eigentlich deiner Frau, aber weißt du noch vor 10 Jahren in Tscherjabinsk? So. Und da kommt einer dazu, nochmal um auf unseren Mannschaftsarzt zurückzukommen, der saß da mit drin und war einer von uns. Weißt du, der war einfach und der war da nicht fehl am Platz, sondern das ist dann so, hey, der Kreis geht auf, zack, du bist mit drin und alles ist cool. Und das, deswegen. Ja, danke für die Nachricht, Benno. Also, cool, wirklich.
Sehr, sehr geil. Ist das auch so, ist Benno der aus der Magdeburger Connection, oder hast schon gesagt, sein Co-Trainer Yves Grafenhorst, sind das so die beiden oder mit wem ist da so die stärkste, die beiden sind so die stärkste Connection?
Ja. Nach Magdeburg auf jeden Fall, klar.
Genau. Ja, geil. Aber das wird, ich weiß nicht, du wirst ja dann, wenn du jetzt deinen Bürojob nur noch machst, wirst du aber trotzdem zu solchen Sachen immer mitfahren können.
Ja, das war Zufall. Mit Magdeburg war Zufall. Wir hatten ein Auswärtsspiel, klar, da habe ich jetzt keinen Auftrag. Unsere Pressesprecherin hat gefragt, ob ich ihr helfen könnte. Ich sage, du, wenn ich einen Auftrag habe, bin ich da. Und ich habe eine Wohnung direkt neben der GTEC Arena, wo meine Schwester und mein Schwager mit ihren Söhnen drin wohnt. Mittagessen da, meine Frau und mein Kind zum Mittagsschlaf nach Lemgo und ich bin dann halt privat zurückgefahren. Also es war quasi privat und Arbeit kombiniert. Aber ehrlicherweise für Tim war es gut, dass ich da war. So waren die Wege kurz mit Unterarmstützen und Bandagen und so. Das war dann ein kurzer Weg. Also so blöd, also ja, alles hat irgendwo seinen Sinn und in dem Fall war es sogar gar nicht schlecht, dass ich da war.
Ja, voll krass, ne? Ja, wie sowas zumindest dann im Kleinen manchmal helfen kann.
Auch ansonsten auswärts nicht. Ansonsten auswärts nicht. Zu Derbys jetzt, klar, würde ich mal mitfahren oder so. Oder wenn Heine in Melsungen, dann würde ich auch einen Grund finden, mitzufahren. aber ansonsten nicht.
Der kommt übrigens nachher auch noch, um dir schon mal ein bisschen Angst zu machen. Nein, kommt nichts Schlimmes, keine Sorge. Du, wenn wir vielleicht noch ganz kurz so über das Sportliche in Lemgo reden, wie läuft es denn eigentlich so? Du als jemand, der beide Perspektiven kennt, als Beobachter von der Geschäftsstelle, aber auch jetzt dann wieder im engsten Kern, wie ist die Saison bisher so?
Auch witzig, auch witzige Frage, genau das war mein Thema gegen Wetzlar in der Halbzeit. Genau das. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ey Leute, jetzt mal, also ich bin Außenstehender gewesen. Jetzt bin ich hier drin in dieser Mannschaft und ich muss euch ehrlich fragen, ohne dass es beschissen klingt, was denkt ihr, wer wir sind? Ehrlich, ich habe gesagt, Leute.
Das hast du ja bei Sky im Interview hinten
auch gesagt. Ja, fand ich sehr und das geil, ist natürlich schwierig. Ich will keine großen Reden mehr schwingen. Ich bin froh, dass ich helfen kann und versuche zu helfen, aber dann so Reden zu führen, schwierig. Also, ja, aber das war mir ein Bedürfnis. Also ich bin dann dahin und habe gesagt, Leute, also nehmt es mir nicht übel, aber wir führen nach einem Start mit einem oder zwei Toren zu Hause gegen Wetzlar. Was denkt ihr, was passiert? Das ist ein Fundament. Das ist doch nicht, selbst wenn wir zur Halbzeit mit 10 Toren führen, ist das keine Garantie, dass wir das Spiel gewinnen. Jetzt chillt mal alle ein bisschen. Jetzt bleibt mal alle ein bisschen ruhig, Mann. Wir machen sowieso Fehler. Konzentriert euch auf die positiven Sachen und nicht, lasst euch nicht von den Sachen, die nicht gelingen, runterziehen. So, weißt du? Und hat Yogi gestern übrigens auch gesagt im Sportstudio, was macht ihn jetzt besser als 2007? Die Ruhe. Der hat sich früher, ich habe selber mit ihm zusammengespielt, er wollte jeden Ball halten. Du kannst die Bälle, die im Tor sind, aber nicht wieder halten. Also konzentrier dich auf den nächsten. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist von mir ein Credo.
Geiler Vergleich. Ja.
Das ist so. Wenn ich einen Ball nicht fange, kann ich mich noch 1000 Mal ärgern, denn den Ball fange ich nicht wieder. Oder wenn ich einen verschossen habe, den treffe ich dann nicht wieder. Ich muss das. Jetzt komme ich wieder auf meinen alten Trainer, den ich vorhin schon mal zitiert habe. Er hat immer gesagt, es geht nicht um Fehler, sondern ein dummer Mensch macht einen Fehler zweimal. Und das ist mir so, weißt du, wenn ich mich darüber aufrege, über den Fehler, den ich davor gemacht habe, verliere ich Energie und Konzentration auf die nächste Aktion. So, also mach einen Haken dran, egal wie beschissen es war, mach einen Haken dran und konzentriere dich aufs Nächste. Fertig, fertig. Ja. Das, also gib einem jungen Spieler was mit auf den Weg, versuch immer den Nächsten und nicht den Letzten. Die letzte Aktion ist doch, die, wie der Name sagt, die ist vorbei. Letzte Aktion. Ja. Nimm die nächste. Ja. Fertig. Ja.
Ja. Das ist übrigens auch Michael Jordan Schule. Ne? Der hat gesagt, ich habe irgendwie 6000 Mal in der NBA den Ball daneben geworfen und ich habe es trotzdem immer wieder getan.
Ja, so, ja, weil du kriegst ihn nicht wieder. Der Ball ist nicht drin. Es gab einen Rebound. Die haben schon wahrscheinlich schon einen Punkt gemacht. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich nochmal... Also, du hast es verstanden. Fertig.
Das ist ja, nein, aber das finde ich sauspannend. Das ist übrigens in meinem Job, ich bin oft an dem gleichen Punkt, dass ich in einem Kommentar 3-4 Minuten an was hänge, wo ich einen Scheiß erzählt habe. Aber es ist ja, mein Gott, Strich drunter und halt nicht nochmal einen Scheiß erzählen.
Wenn du dich nicht auf soziale Medien konzentrierst, ist es dann sowieso egal.
So, aber du weißt ja, das mache ich leider gerne. Und da
war ein Wink, hast du verstanden, ja? War ein Wink, hast du verstanden, ja?
Sehr gut von dir. Aber das finde ich interessant, weil ihr habt ja da echt ein paar Recken. Also klar, ihr habt auch ganz junge Kerle, aber ihr habt mit Flo Kerrmann an der Seite einen, der alles gesehen hat, der für meinen Eindruck auch mega geile Auszeiten macht, immer mit einer coolen, ruhigen Ansprache und totale Souveränität da ausstrahlt. Ja. Die zwei Guardiolas sind ja Schlachtrösser, wie du sie dir besser nicht bauen kannst. So, wo kommt das dann her, diese Unruhe, dass du als der Externe da nochmal dran erinnern musst, dass eigentlich viel mehr positiv als schlecht ist?
Ja, aber nur weil du groß und alt bist, und das ist nicht blöd gemeint, heißt das nicht, dass du emotional so gefestigt bist, dass du Fehler einfach abschüttelst. Also das ist auch kein altersbedingtes Ding. Also manchmal ist der jugendliche Leichtsinn genau das, was du später verlierst. Weißt du, da kommen wir halt auch wieder aufs Thema. Dann scheitert man auch vielleicht so ein bisschen an seinen eigenen Erwartungen und denkt, ich war mal besser, ich habe das schon mal besser gemacht. Oder das ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch wieder so ein Ding, was ich mir beibehalten habe durch mein jugendliches Denken. So, weiß ich nicht. Also ich versuche einfach nicht daran zu denken, was könnte passieren, wenn. Lass es doch auf dich zukommen. Als Kreisläufer sowieso, du kriegst einen Ball, soll ich mir vorher Gedanken machen, wie ich springe? Da kommt einer von links, kommt einer von rechts und dann muss ich ganz anders werfen als geplant, so, weißt du? Ja. Was nicht heißt, dass ich mich nicht mit den Torhütern auseinandersetze, aber welcher junge Spieler, das ist es doch. Also denk doch dran, da ist ein erfahrener alter Torhüter. Du bist ein junger, neuer Spieler. Du keulst das Ding aufs Tor, ohne drüber nachzudenken. Meinst du, der junge, der alte Torwart hat einen Vorteil? Nein. Weil der dich gar nicht kennt. Der kennt dich nicht. Und auf einmal, weißt du, deswegen sagt man, das zweite Jahr ist immer das Schwerste. Weil auf einmal denkst du nach, der könnte wissen, was ich mache. Ja, ist doch egal. Ist doch egal, ob der das weiß. Ja, wenn du es gut machst, ist es doch egal, ob er es weiß oder nicht.
Stimmt. Weißt du, sagen ja auch so viele Trainer, unseren Plan durchbringen.
Ja, lass dich doch von einem auch. Genau, lass dich doch nicht von einer negativen Aktion. Du siehst schon, springt einer aufs Tor, will er aufs Tor werfen oder will er einen Pass spielen? Der hat den letzten verkeult, meinetwegen Überzahl für dich, als wenn du kommentierst mal wieder, guck mal drauf, es springt einer hoch und hat aufs Tor geworfen in Überzahl. Der wird den nächsten definitiv nicht aufs Tor werfen. Der wird auch ganz anders aufs Tor springen.
Moment, aber da würde ich jetzt zum Beispiel als leuchtendes Beispiel, als Ostwestfalen, Christopher Rambo würde ich dagegen halten. Weil der kann 6-mal in Überzahl geworfen haben, der nimmt mit jedes auf jeden Fall den 7. auch noch.
Touché. Damit hast du mir jegliches Argument genommen. Das ist dann aber der eine. Das ist der eine.
Der eine, 100, ne?
Der eine, genau. So, ja. Und im Normalfall ist genau das Ding. Du bist jung, du denkst nicht an das, was passieren könnte, du machst es. Und es funktioniert. Und auf einmal wirst du älter, Erfahrung ist dann auch gut. Aber manchen Sachen, wenn Erfahrung dann trotzdem erdrückend ist und du denkst, ah, ich muss das so machen, ja, das ist Quatsch. Sobald du anfängst zu überlegen, sollte ich es so machen, ist der Gedanke sowieso schon vorbei. Weil dann ist die Intuition, die dir fehlt, einfach nicht mehr die richtige. Ist nicht mehr da, dann ist die Entscheidung schon falsch. Soll ich einen Ball abspielen oder durchgehen? Wenn du den Gedanken hattest, ist stürmerfaul, garantiere ich dir. Sei stürmerfaul.
Geil, ey. Dass ich hier nochmal lerne, siehst du, aber du hast natürlich völlig recht. Ich werde genau das mal überprüfen in der nächsten. Nee, ich sage jetzt nicht bei wem, aber ich hätte sogar einen im Kopf, wo ich sehr gespannt bin. Einer in Erlangen, wo ich weiß,
dass... Simon Jepson, habe ich sofort dran gedacht.
Dann hatten wir den gleichen im
genau,
Kopf.
Genau.
Ja, wahrscheinlich das hatten wir von Michael Haas neulich, der meint, ey, du stehst doch schon in der Luft bei 9 Metern, keiner ist da, wämmst das Ding doch einfach rein. Wieso guckst du denn nochmal zum Kreis? Du kannst doch einfach das Tor machen, so ungefähr. Gott, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Teuer, du müsstest doch eigentlich Trainer werden. Sag mal, du bist ja also Motivator bist du sowieso überragend. Du kannst scheinbar unglaublich gut dein Wissen, selbst einem Unwissenden wie mir, vermitteln. Das sollte mit Leuten, die wirklich was von Handball verstehen, ja noch einfacher sein.
Deswegen wird der Podcast jetzt auch schon so lang, weil ich mich immer in meinen Aussagen verliere. Das ist natürlich jetzt hier, nein, Trainer, ja, aber weißt du, welcher der
Schleuder sitzt? Ja, Moment, aber hast du mal Benno zugehört? Allein, wenn er mit seinen Sprichwörtern um die Ecke kommt.
Sie ja nicht kann, meinst du? Ja. Das Schlimme ist, er sagt dann immer, ja toll, du weißt ja, was ich meine. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Leider verstehe ich auch den Quatsch, den du da verzockst. Trainer, ja, ich habe da mal ein bisschen reingeschnuppert, habe auch die B-Lizenz gemacht, das ist natürlich ein Ding, finde ich gut, aber also ehrlich, das kollidiert halt auch absolut mit dem, was ich über Lemgo gesagt habe und was du, wie du Flo beschrieben hast. Also weißt du, Jugendmannschaften sind gut besetzt, zweite Mannschaft gut besetzt, Florian Kermann, erste Mannschaft gut besetzt, also ja. Es ist in Anführungszeichen und ich möchte nicht, dass irgendeiner für mich entlassen wird, das ist nicht mein Ding, aber ja, klar, Trainer sein ist ein Ding, aber ja, in Lemgo schwer vorstellbar und ich habe ja Gott sei Dank auch noch ein bisschen Zeit, um zu schnuppern, um zu gucken, was ich dann endgültig machen möchte. Weißt du, also es gab so ein 100-Tage-Gespräch hier, wie fandst du es, so und so, gib mal einen Hinweis. Ob ich in 5 bis 10 Jahren das noch mache, weiß ich nicht, ja. Das weiß ich nicht. Jetzt gerade fühlt es sich richtig an. Ich würde auch gerne nochmal ohne Pandemiebedingungen den Job machen, ja? Ja, weil ich glaube, ich kann ein in der Wüste stehend Sand verkaufen, auch wenn er den nicht braucht. Glaube ich. Wirklich, glaube ich. was jetzt aber unter den Bedingungen gerade schwierig ist, deswegen würde ich das gerne noch weitermachen und probieren, ob ich da richtig was an den Start bringe. Und wenn nicht, Handball ist mein Leben, Handball ist geil. Ja? Also ich arbeite jetzt für einen Handballverein, habe aber mit den Ergebnissen im Endeffekt nichts zu tun oder mit der Weiterentwicklung oder mit Tipps und Tricks so. Ja? Also ich arbeite für den TBV, aber nicht aktiv beim TBV so. Also das klingt ein bisschen merkwürdig, aber ist halt, glaube ich, das, was es zurzeit schwierig macht. Ja? Oder?
Ja.
Ja. Ja. Aber Trainer ist halt auch einfach undankbar. Hast du einen auf deiner Seite, der keinen Bock auf dich hat, dann ist die Gefahr groß. Ah, Nico Kovac, Bayern München. Ja? Thomas Müller ist Ergänzungsspieler. Ja. Hast du gesehen, wie Bayern gespielt hat? Ja. Kovac weg, Müller spielt wieder, ja. 5 Titel in einem Jahr, zack. So, ja. Und wenn du dann einen hast, und ich bin.
Aber du bist doch ein Menschenfänger, um jetzt mal.
Ja, aber ich gehe, Leuten auch bewusst auf den Sack, weißt du? Also, das ist, okay. Also Reibung erzeugt Wärme und ich bin auch
Vielleicht zu konfrontativ an der einen oder anderen Stelle.
Bestimmt. Wobei ich glaube, dass ich mich entwickelt habe. Und eher den ruhigen Austausch mittlerweile auch mal vorziehe. Aber mir hat zum Beispiel mein ungarischer Spieler gesagt, nachdem der hier weg war, ich dachte, du bist der schlimmste Mensch meines Lebens. Ich habe noch nie mit einem schlimmeren Charakter gesprochen als mit dir. Wo ich sage, Alter, was? Ich habe dich zu Abendessen eingeladen, ich habe für Mannschaftsabend gefragt, habe dich explizit angesprochen, ob du vorbeikommst. Ja, ich wusste mal nie, ob du das ernst meinst. Und auch deine Sprüche habe ich nicht verstanden. Ja, war vielleicht eine Sprachbarriere, aber ich bin halt auch impulsiv, ja. Und wenn ich sage, Alter, wirf aufs Tor und dann spiel mich an, dann denkt der halt auch, okay, ich werfe. Und ich habe aber gemeint, Mann, such du als erstes deine Chance und schieß das Ding da rein. Und wenn du dann keine Option hast, ist es mein Job, den Ball zu fangen. Aber spiel nicht mich an. Weil da, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, geht der aufs Tor nur mit dem Vorsatz, mich anzuspielen, wird er nicht gut sein, werde ich nicht gut sein. Weil der Abwehrspieler nicht reagieren wird. Geht er drauf, will aufs Tor werfen. Dann ist es mein Job, darauf zu reagieren, okay, Abwehrspieler reagiert, ich kann den Ball fangen. Verstehst du? Und das, deswegen ist schwierig, glaube ich. Also ich glaube, ja, Trainer, ja. Glaube ich. Aber ich würde noch nicht ja sagen, weil ich mich erst hier beweisen will, wenn das hoffentlich alles mal überstanden ist.
Ja. Das kann ich gut verstehen. Ist das denn, ich weiß gar nicht, du hast den Job ja nur unter den Bedingungen kennengelernt, aber an welcher Stelle merkst du es so? Also ich will jetzt hier sicher kein Corona-Podcast werden, aber wo merkt man das denn so im Verkauf?
Du kriegst, was willst du verkaufen? Also Leute, die Werbung haben in der Halle, die sagen, die freuen sich, dass ihr es übertragt auf Sky, die freuen sich, aber du kriegst doch keinen, wie würde Benno sagen, hinterm Berg vor. Ja, es ist sogar richtig. Du kriegst ja keinen aus dem Loch und sagst, ja, wir sind hier der TBV Lemgo, unsere Spiele werden bei Sky übertragen, wollen Sie nicht mal einen Bodenaufkleber kaufen? sagt er hier. Ja. Also, ja, ja, weißt du, das Produkt, diese Emotionalität, die Leute in der Halle, dass Leute ihre Aufkleber, ihre LED-Bannen, ihre Trikotwerbung sehen, mit dem Gespür des Sieges oder des Flairs in der Halle, das ist es, was die Leute wollen, weißt du? Ja. Also wir haben wirklich eine geile Hospitality, geile Logen, geilen VIP-Raum. Damit kriegst du die Leute. Und wenn sie dann erstmal sehen, was möglich ist, das ist cool. Das ist wirklich cool. Aber zu sagen, wir können jetzt ein Video mit ihnen drehen, wir präsentieren ihnen die Stimme zum Spiel. Ja. Hm. Ja, merkst du? Ja, ja. Also, weißt
ja,
du?
Ja, emotional viel weniger aufgeladen.
Ja,
ja, das, ja, ja. Ich glaube, da ticken wir sehr ähnlich. Ich würde es auch immer genau über die Richtung versuchen. Das greift mich am leichtesten und deswegen würde ich vermuten, dass es ganz viele Menschen auch am leichtesten so abholt. Ne?
Ja.
Ja. Ach, teuer, das war schon mal sehr schön, aber damit uns das Ding nicht ganz wegläuft, ich glaube, wir haben sogar diesmal einen einigermaßen frühen Übergang in Rubrik 2, aber da deine Karriere ja so groß und illuster war, brauchen wir da auch ein bisschen Zeit, jetzt bricht er schon in sich zusammen. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann weiter mit Teil 2. Ja, teuer. Los ging es ja in Magdeburg, wobei nicht beim SCM, sondern du hattest davor noch einen anderen Verein, ne?
Ja, TuS 1860 Magdeburg Neustadt e.V. Das war ein ganz kleiner Verein.
1860 klingt in München, wo ich herkomme, natürlich gleich nach dem Misserfolg überhaupt. Da sind wir ein bisschen gebrandmarkt hier. Wie war der TuS 1860 in Magdeburg so?
Klein, aber fein. Sehr, war genau das Richtige, was ich brauchte. Ich hatte Trainer und Co-Trainer, Mutter und Vater des jetzigen Top-Schiedsrichtergespann Tobias Tönnes, Robert Schulze, waren meine Trainer früher. Und mit den beiden Jungs, Grüße an der Stelle, habe ich zusammen angefangen, Handball zu spielen.
Krass, wie klein die Welt ist, ne,
im Handball. Ja, Mutter und Vater jeweils Trainer, Co-Trainer, Robert Rückraum Mitte als Linkshänder, Tobias Rückraum links, ja. War eine coole Zeit, genau das Familiäre, was ich brauchte, angefangen, keine Ahnung warum, meine Mutter hat im Nachhinein gesagt, ich habe den Ball immer lieber geworfen als geschossen, hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit Handball, also trotz SC Magdeburg und der Historie,
krass, okay,
keine Ahnung, zum Handball, wenn mich einer fragt, wie bist du zum Handball gekommen, mit dem Bus, fertig, das war so.
Reiner Zufall.
Purer Zufall, wirklich, wirklich. Ja. Geh da mal hin, die Arbeitskollegin meiner Mutter hat da mal in ganz jungen Jahren gespielt, das war um die Ecke von meiner Mutters Praxis, Physiotherapiepraxis. War kurze Wege, geh da mal hin, guck mal, wie es ist. Ja, dann bin ich 92 im September dahin und gebe 2020 im Dezember mein Comeback als Bundesliga-Handballer. So. Ja, aber es war cool. Also war cool, wir waren da schon schlagkräftig. Wir haben in der C-Jugend auch mal den großen SC Magdeburg geschlagen. In der Sachsen-Anhalt-Meister, ja, Landesmeisterschaft. Und dann hat sich der Verein aber aufgelöst, sind dann, ich sag jetzt mal im Vergleich, von Dortmund nach Schalke gewechselt. Oh, und da konnte ich nicht mit. Ich habe mich in der Halle mal ganz schwer verletzt. Da hat mir ein Torhüter beim Tempo-Gegenstoß dreifach die Nase gebrochen. Und dann war das für mich ein rotes Tuch. Und die sind dann da geschlossen hingewechselt, weil die Nachwuchsabteilung da ein bisschen besser war und die Trainerin einen guten Job bekommen hat und so. Und ich habe gesagt, nee, ich war dann schon auf dem Sportgymnasium. 99 und war dann sowieso mit dem ganzen SCM schon verbunden, weil die in meiner Klasse waren. Wir hatten dann Zusatzsport und Leistungstraining zusammen und dann war das ein kurzer Weg. Dann war ich da vorstellig und dann war ich erstmal einer von 28 in der B-Jugend und dann haben sie den Kader verkürzt.
28?
Ja, ja. Das war ein Riesending damals. Also es war halt
vierfach auf jeder Position besetzt.
Ja, und da gab es halt noch keine Nachwuchsleistungszentren. Ja, also das Sportgymnasium ist aus der KJS, also ist aus der Kinder- und Jugendsportschule entstanden und es war nicht alles schlecht in der DDR. Ich werde jetzt nicht politisch oder so, aber das System Schule und Sport zu vereinen war in Magdeburg schon außergewöhnlich. Also bei den 28 damals, also der Norddeutscheste kam aus der Grenze von Flensburg zu Dänemark und der Süddeutscheste kam aus Weil am Rhein. Ja, dazu waren ein paar aus Osthofen, also aus Rheinland-Pfalz, wenn ich mich nicht irre. Dann hatten wir ein paar, also das war, es gab kein Balingen, es gab kein Kronaustringen, es gab selbst Handball Lemgo noch nicht, wir waren monopolisiert. Also wir hatten alle guten Spieler Deutschland bei uns vereint. Ja, krass, und ich habe dann auch mal mein Glück probiert, ja, und dann, ja, dann haben die Trainer was erkannt und dann bin ich beim SCM geblieben und dann Ja, war das so, ja. Dann war B-Jugend 2 Jahre, 2 Jahre A-Jugend. Dann habe ich in der B-Jugend schon in der A-Jugend mitgespielt. Dann habe ich in der A-Jugend schon in der zweiten Mannschaft mitgespielt und dann zweite Mannschaft, erste Mannschaft und dann, ja.
Okay, aber das war also auch schon sehr früh abzusehen, wenn du sagst, eine Jugend höher gespielt, das
Ja,
macht man
naja,
ja,
ja.
also wenn du sagst, die Kader sind eh schon so voll, da zieht man ja keinen hoch, von
Ja,
dem
es
man
gab ja
sich
da, aber es
nicht
gab damals noch keine
erwartet.
Jugendbundesliga, ja. Also ich sag mal, in Sachsen-Anhalt ist die Meisterschaft nie an uns vorbeigegangen. Also da war nur die Frage, wie hoch gewinnen wir. Da gab es mal eine außergewöhnliche Mannschaft mit einem guten Jahrgang, die hat uns ein bisschen Paroli geboten, aber ja, das war schon, also selbst die deutschen Meisterschaften waren dann da. Mit Minden war mal ein Thema. Von Jahrgang 80 bis 84 oder 86 hatten die immer mal 2, 3, 4 gute Jahrgänge dabei. Eisenach war mal ein Thema, Cottbus, Schutterwald. Aber das waren immer nur Eintagsfliegen so. Also nicht böse gemeint oder so, ja. Aber
Ja,
wir
ja, ja,
waren, Eisenach hat es dann probiert mal mit so einem Nachwuchsleistungszentrum. Aber ansonsten waren wir im Monopol. Das war schon krass. Also zu meiner ersten Zeit hier in Lemgo 2010 bis 2012 gab es in jeder Bundesligamannschaft mindestens ein Spiel aus Magdeburg. Jahrgang 80 bis
krass.
88. Ja, da haben sie schon gesagt, ja, Ossis ist halt so ein Ding, ja. Aber das war halt ein Ding. Also wir waren einfach alle gut. Wir waren ausgebildet. Wir hatten Möglichkeiten. Wir hatten früh morgens um 7 das erste Training, sind danach zur Schule gegangen. Normales Schulprinzip. 13 Uhr das nächste Training bis 14:30. Eine halbe Stunde Pause. Bist gleich in der Halle geblieben und dann ging das normale Training weiter. Also du hattest 2 bis 3 Mal am Tag,
Boah.
jeden Tag Training. 2 bis 3 Mal am Tag, ja.
Boah, das
Und
ist auch heavy.
ja, und darüber kam halt der Erfolg, ja. Und dann haben das so Berlin und so und Leipzig, die haben das dann auch irgendwann versucht nachzumachen. Und jetzt muss sich der SCM natürlich auch strecken, ja. Also das hat man ja gesehen. Also nur weil man Nachwuchsarbeit SC Magdeburg ist, heißt das nicht mal, dass da die besten Leute sind. Und das war bei uns damals gang und gäbe. Also wir mussten Leute wegschicken. Da war die Anfrage größer als die Möglichkeiten, die du aufnehmen konntest, so, ja.
Wie hast du es denn dann geschafft, deine ganzen Kinderserien zu gucken, wenn du von frühs bis abends eigentlich mit
Witzig.
Schule und Handball voll
Witzig,
warst?
fragt meine Mutter auch. Woher kennst du den ganzen Quatsch? Das fragt meine Mutter tatsächlich auch, aber ich glaube, das ist tatsächlich erst im Teenager- und Jugendlichenalter gekommen. Also ich weiß, dass es früher auf KRTL frühmorgens immer Spider-Man und seine Freunde kamen. Ganz großer Fan. Oh, Firewoman und Iceman und so, das war ein ganz, fand ich fantastisch. So, aber na. Keine Ahnung. Ich habe die Schule, da sollten die jungen Hörer und Hörerinnen jetzt mal weghören. Schule war, ich war da. Hab mich da, so wie am Kreis, den Weg des geringsten Widerstands immer ein bisschen
Und hin und
durchgemogelt.
wieder ein Abpraller
Genau, ja,
verwandelt.
tatsächlich. 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 Einen zweiten Wurf brauchte ich dann auch ab und zu schon mal. So, meine Schwiegermutter, witzige Geschichte, ich wollte nicht zu privat werden. Meine Schwiegermutter war meine Lehrerin in meiner Ausbildung. Ich bin staatlich geprüfter Gymnastiklehrer und meine Schwiegermutter war meine Lehrerin. Ich war der einzige Kerl in einer reinen Frauenklasse. Und sie hat sich dann so Scherze erlaubt, so, ha, wir machen heute mal Leistungskontrollen, jungen Mädchen im Wechsel, ha, ha, ha. Okay, ich bin dran, habe gesagt, so, ich bin ehrlich, ich kann es nicht, ich akzeptiere. 6 kassiert, okay, weiter geht's. Nächste Woche natürlich, abprallermäßig, freiwillig gemeldet. 1 geholt, Schnitt von 3,5, ein bisschen gut gearbeitet, bis bei 3 gelandet. Das war Christoph Teuerkauf in der Schule, um das mal kurz auch noch. Unabhängig vom Handball mal noch ein bisschen was aus meinem Privatleben zu erzählen. Aber wiederum war sie damals noch nicht meine Schwiegermutter, ist nach Hause gekommen, hat zu meiner jetzigen Verlobten gesagt: Boah, ich habe einen Idioten in meiner Klasse, aber der wäre genau das Richtige für dich. Und ein paar Jahre später haben wir uns kennengelernt. Tatsächlich.
Ist nicht dein
Doch, doch,
Ernst,
doch, doch, doch,
wirklich.
doch,
Die
doch, doch.
Schwiegermutter hat dich quasi
Ja,
schon
ja, ja,
ausgeguckt für die
ja, ja.
Tochter.
Und jetzt bin ich verlobt
Ja,
und habe einen fast
geil.
dreijährigen Kind, einen dreijährigen Sohn. Ja.
Ja,
Ja.
ja, ja, ja. Ja, stimmt, da sind wir vorhin ganz schnell von wieder weg. Also, du hast es ja schon mal kurz erzählt. Also, das war echt, du bist ein hochemotionaler Typ, aber da habe selbst ich das Gefühl gehabt, das war noch mal was anderes, als du als Papa dein erstes Spiel gemacht hast.
Und gegen den
Und
SC Magdeburg. Das darf man nicht vergessen. Also ich bin frisch gebackener Vater, habe 3 Tage nicht geschlafen. Meine Eltern und Schwiegereltern sind bei mir zu Hause und wir spielen rein zufällig noch gegen den SCM. Was mein Heimatverein ist, was mein grün-rotes Herz. Also ich bin Lemgo, das ist alles okay. Aber in den anderen Spielen, das sage ich immer wieder, bin ich Magdeburger. Und ich bin Magdeburger. Und dass ich dann natürlich noch gegen die spiele und meine Eltern und Schwiegereltern und alle da sind und Sky überträgt, das war... Also, und ich sag dir, rein unprofessionell, ich habe auch die Nacht davor nicht geschlafen, auch wenn meine Frau und mein Kind nicht mehr im Krankenhaus waren. Sondern... Das sage ich dir.
Ach, wirklich?
Ja, 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 ja.
Du hast einen getrunken, habe ich das gerade richtig gedeutet?
Ja, nicht nur einen. Also wir waren 3 Erwachsene, du kannst auf jeden einen Kasten Bier rechnen. Also das war Wahnsinn. Wirklich, wirklich, wirklich. Und das ist kein Quatsch jetzt. Das ist jetzt auch nicht so, ich will jetzt hier eine riesige Geschichte erzählen, damit die Leute lachen. Also dass ich an dem Tag gerade auslaufen konnte, war eine Riesensensation. Wirklich.
Ja, crazy, ey. Ja, aber da siehst du, was Hormone und Gefühle und so in einem auslösen.
Und unabhängig vom Alkohol, Vater werden geilste Gefühl der Welt. Das ist fantastisch. Also mit dem Wissen, was ich jetzt habe, warum nicht schon ein paar Jahre früher? Dann hätte ich vielleicht schon ein zweites, ehrlich. Also wirklich mega. Wirklich mega.
Ah, wirklich? Ja. Ihr habt euch, du hast hier quasi am Anfang Zeit gelassen und dann. Und jetzt würdest du sagen, früher wär auch nicht.
Ich weiß nicht, ob ich der richtige Typ gewesen wäre, um Vater sein zu können. Also vom Prinzip her sage ich, ist es jetzt genau die richtige Zeit, aber ich gehe jetzt halt auch auf die 40 zu. Ich bin näher an der 40 als an der 30, da wäre ein zweites Kind schon cool. Ja? Also sage ich mal, jetzt einen 4-Jährigen zu haben und einen 2-Jährigen und ein 1-Jähriges oder eine kleine Prinzessin, klar, warum nicht? Ja? Jetzt müssen wir halt, ja gut, mit 40 ist man auch noch jung, ja, also ohne Frage.
Ja, aber teuer, im Kopf bist du doch noch ein Teenie.
Ja, aber der Körper, meine Frau, also ich sag, meine Frau wäre... Ja,
aber die Kinder interessieren sich doch nicht für deinen Körper.
Ja, das Problem ist, wenn du deine Schultern nicht mehr über den Kopf kriegst und deine Hüfte so viel Faxen macht, meine Frau, also ich sag Frau, weil wir wollten dieses Jahr heiraten, Corona-bedingt ist es leider ins Wasser gefallen, aber deswegen sage ich meine Frau, weil das ist in Stein gemeißelt, sie hat gestern aus dem Fenster geguckt, ich glaube, sie ist mit dem Auto los und er sagt, mach nicht so doll, es wäre schön, wenn du mit deinem zweiten Kind auch noch spielen könntest. Und ich sage, nein, also ich bin schon, deswegen, wieder zurück zum Handball. Also ich bin einer, der in der Bundesliga spielt, aber kein Bundesligaspieler. Also ich habe auch aus körperlichen Gründen, so wie Benno es in seiner Sprachnachricht auch gesagt hat, ich habe meine Gebrechen und meine Wehwehchen. Also deswegen wäre ein zweites Kind jetzt schon schöner, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch kann. Also körperlich nicht, also mit dem Kind spielen, mit dem Kind spielen. Ja, ja,
ja. Haben wir komplett richtig verstanden.
Oh mein Gott, ey.
Aber heißt, du hast, zweites Kind ist schon fix geplant oder bald im Anmarsch?
Nein.
Also fix planen kann man das ja eigentlich gar nicht so, aber ihr fühlt euch bereit jetzt fürs Zweite.
Ja,
so.
Ja. Jetzt will ich wirklich nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja, wir fühlen uns bereit. Nein, es ist noch nicht zeitnah soweit.
Ja, okay. Nein, das reicht. Ja, hätte ja sein können, dass du jetzt hier...
Ganz groß verkündet.
Vielleicht hätte ich ja auch wieder irgendwas, was das Westfalenblatt schon geschrieben hat, gar nicht mitbekommen. Nein. Aber zum Glück, da ist das teilst du uns dann das nächste Mal mit, wenn du hier zu Gast bist.
Das wäre stark. Du kommentierst, wobei, das wird so schnell, die Saison geht zwar noch eine Weile, aber das kriege ich nicht mehr hin. Dass wir zum Saisonende sagen, du Schmieso, du kommst mal bei unserem letzten Spiel vorbei, ich spiele nochmal und bin Papa. Das wird wahrscheinlich, das kriege ich jetzt, dann hätte ich die letzten 2 Monate, glaube ich, was verpasst, wenn ich das jetzt hinkriegen könnte.
Vielleicht hat deine Frau eine Überraschung. Ruf sie mal an.
Morgen. Am 24. unterm Weihnachtsbaum übrigens. Oh, schön.
Ich wollte dir was sagen.
Ja, cool.
Schön. und
Handball-Bundesliga Magdeburg, Lemgo waren wir.
Da waren wir vorhin, genau.
Wir sind in Rubrik 2.
Wie war denn die Zeit? Du bist ja dann Profi geworden, genau in der Zeit, als es noch richtig rund ging mit großen Erfolgen. Ne? Ja. War noch ein Spitzenteam.
Ja, ich war zweimal im ERF-Cup-Finale, war zweimal im DAB-Pokal-Halbfinale. Wir haben um die Meisterschaft mitgespielt und sind, glaube ich, mit 10 Minuspunkten nur Zweiter geworden. Champions League-Halbfinale, also das war ein Ding. Ja? Also deswegen, für mich war Magdeburg... selbstverständlich. Also für mich gab es da damals nicht die Option wegzugehen. Es gab mal ein paar lose Anfragen so, aber für mich hätte es keinen Grund gegeben, woanders hinzugehen. Wir waren eine Spitzenmannschaft, ich hatte meine Spielanteile, ich habe gut gespielt, bin schon relativ früh in die Nationalmannschaft berufen worden. Ja, da, es lief alles, sage ich mal. Was aber natürlich, jetzt komme ich auf Bennos Podcast zurück oder auf Bennos Folge zurück, war, ist Fluch und Segen. Wenn ich meine Karriere rückwirkend betrachte, war es auch ein Fluch und ein Segen. Also in meiner Familie hat keine Ahnung von Handball. Deswegen war Kritik nie ein Thema. Ja? Und in meinen Augen habe ich sowieso immer alles richtig gemacht, weil wir waren auch erfolgreich. Ja, aber wir waren erfolgreich, auch mit mir. Ja? Also sowohl auch in der Abwehr als auch im Angriff. Ja? Und wenn was nicht funktioniert hat, war grundsätzlich erstmal der andere schuld, nicht ich. Ja, das klingt blöd, aber so früh so gut zu sein, ist nicht immer gut. Ja, und wenn
witzig, und wenn, sagt Benno ja 1:1 genauso.
Ja, das hat mir wahrscheinlich karrieretechnisch für meine Entwicklung auch ein bisschen das Genick gebrochen, dass ich keinen Reflektor hatte. Ich bin dann einfach ausgewechselt worden, war dann kein Abwehrspieler mehr, aber ich wusste nicht, woran es lag. Was ich hätte verbessern können, so individuelles Training, gab es damals alles noch nicht. Wir haben gespielt, wir haben gewonnen, das war alles gut. Wir haben gespielt, wir haben verloren, das war scheiße, aber du hast nie gesagt bekommen, was eigentlich scheiße war. Zweikampfführung, stehen zum Mann, sowas, was jetzt Trainer so, oder was auch Experten jetzt am Fernsehen sagen, bei Sky, wie die dir erklären, warum was schief läuft. Weißt du? So ein Feedback gab es früher nicht, weißt du? Und ich war auch leichtsinnig oder vielleicht auch überheblich und arrogant genug, es gar nicht bei mir zu suchen, so, ja. Das fing halt erst an, als es dann nicht mehr geklappt hat, so, ja. Also in Baling, das hat in Lemgo, selbst in Lemgo hat das dann 2010 bis 2012 nicht so funktioniert, so, ja. Also mit der Kritik, Selbstkritik und so. Das hat wirklich erst in Balingen mit Rolf Brack angefangen, weil der war ein sehr akribischer Nachbereiter und detaillierter. Ich glaube, hätte ich einen Trainer wie Rolf Brack in jungen Jahren gehabt, hätte ich Potenzial gehabt, noch ein paar Länderspiele mehr zu haben und auch größere Erfolge zu feiern, glaube ich.
Spannend.
Ja.
Aber das ist ja, jetzt musst du es mal aufklären. Ne? Ich glaube, da habe ich mit Böhmi damals drüber geredet, der meinte, weil ich weiß das ehrlich, wusste es nicht mehr, der meinte, dass du überhaupt angefangen hast, nur noch offensiv zu spielen. Das lag an einem
Wechselschema. Siegfried Sigurdsson hatte mehrfach einen Bandscheibenvorfall und konnte sich quasi nicht mehr drehen und nichts mehr machen. Und der war halt Mann wie ein Baum, 2,03 Meter groß und 140 Kilo schwer in seiner besten Zeit und konnte halt nicht mehr im Angriff spielen. Ja. Und der konnte halt in der Abwehr konnte das, was er konnte zu der damaligen Zeit, nämlich Bam machen und Leuten das...
Baumfällen.
Genau. Das konnte er, im Angriff konnte er dann halt nicht mehr. Es war gut. Ich glaube, es ist nicht nur das, es ist eine leichte Ausrede zu sagen, es war dann ein taktischer Grund und es hatte damit ausschließlich zu tun. Also ich habe meine Videos von früher mal gesehen, jetzt in der Corona-Pause. Ich war auch schon eine Pfeife, ja. Also ich habe mich teilweise schon echt glatt angestellt, aber mit dem Wissen von heute weiß ich, was ich da hätte damals anders machen müssen und anders können, ja. Da fängt es an mit, stehe nicht gerade zum Gegenspieler, ja, dreh dich einfach so ein bisschen und schon bietest du ihm eine Richtung an, in die er laufen kann. Ich habe dann Zeitstrafen bekommen, dadurch bist du in Unterzahl gewesen, da konntest du nicht 6-6 spielen und ja. Deswegen, natürlich hatte das auch taktische Gründe mit Fusi damals, aber das wäre einfach zu sagen, ey, es hat nur daran gelegen. Ich war sicherlich auch damals zu grün und wir hatten nicht die Zeit zu arbeiten. Wie gesagt, wir wollten Titel gewinnen und wir waren eine Spitzenmannschaft und ja, meine Qualitäten im Angriff waren okay, waren da, aber Abwehr hätte man arbeiten müssen, dafür hatten wir nicht die Zeit und war vielleicht von allem ein bisschen. War von einem bisschen.
Sehr, sehr spannend, weil Böhmi hat damals, ich erinnere mich noch sehr gut, er hat gesagt, er findet das sehr schade, weil er hat in dir immer einen guten Abwehrspieler gesehen und da hätte echt was draus werden können.
Ich kann das auch. Wirklich. Aber
hast du ja gegen Wetzlar gezogen.
Ja, temporär. Na, das ist, wenn du diesen Stempel hast, und den hatte ich, du hast jemanden vor dir, da steht Tobias Karlsson und da steht in Flensburg kann jeder Abwehr spielen irgendwie. Ja, war
Andi Schmid.
Ja, genau. Du hast Hendrik Pekeler zu seiner Rhein-Neckar-Löwenzeit und Andi Schmid. Wen greifst du an? Andi Schmid.
Ja, ich liebe Herausforderungen. Ich würde natürlich Peke angreifen.
Dann bist du wieder das Beispiel der eine von.
Nein,
aber natürlich, ich stehe in der Abwehr und da stehen fünf andere. Wen greifst du an? Natürlich greifst du mich an. Und dann ist es wieder so, das bringt mir ja nichts. Das bringt sowohl meiner Mannschaft nichts, als auch mir nicht. Ja. Und du machst dann vielleicht mal ein, zwei Sachen gut, aber wenn du ständig der bist, der angegriffen wird und der Gegentore, du kannst noch so gut verteidigen. Du wirst immer angegriffen. Das ist nun mal so. Heutzutage werden die vermeintlich besten Abwehrspieler angegriffen, weil das Spielsystem es so zulässt. Weil der kann dich verteidigen, aber der nächste dann nicht mehr. Weißt du, das Spiel hat sich ja auch verändert. Deswegen sage ich, ich konnte es. Ich glaube, ich kann es auch noch. Aber wir hätten mir und der Mannschaft keinen Gefallen getan, hätten wir das. Du hast in der Handball-Bundesliga oder allgemein keine Zeit, um solche Dinge zu korrigieren. Zumindest nicht in Mannschaften, in denen ich gespielt habe, bis ich nach Barling gekommen bin. In Barling hatte ich die Chance und das war dann auch cool. Also das war in Ordnung. Da habe ich meine Einsatzzeiten bekommen. Da hatte ich ein System, was ich hatte, in dem ich mich bewegen musste. Und dann konnte ich das schon. Und davon habe ich jetzt auch in Lemgo wieder profitiert, glaube ich. Ja, so wie gegen Wetzlar. Ab und zu hast du dann halt mal deinen Augenblick so, weißt du? Weil es heißt ja nicht, nur weil du es ab und zu nicht umsetzen kannst, heißt es ja nicht, dass du nicht weißt, wie es geht. Und wenn du dann halt mal zwei, drei magische Augenblicke hast, dann ist das auch für eine Mannschaft wie Barling oder jetzt Lemgo in unserem Fall gut. Aber das hat halt damals für Magdeburg und Lemgo nicht gereicht, so ehrlich muss ich sein. Also, oder für die Nationalmannschaft. Ja. Wobei, das ist halt auch wieder ein typisch deutsches Ding. Wir reiten, oder Pascal Hens. Pascal Hens war ein überragender Rückraumlinker und ist immer, ja, er kann keine Abwehr spielen. Ja, aber ist doch egal, Alter. Park ihn doch auf Außen, dann such Thorsten Jansen und der deckt auf halb. Weißt du, dann.
Genau, haben sie ja auch.
Ja, genau. Gemacht. Oder Olli Rogge.
Selbst in der zweiten Welle war
genau, Pommes ja überragend. Genau. Und Olli Rogge und ich, solange wir haben in Magdeburg zusammengespielt und wir waren ein gutes Duo in der Nationalmannschaft. Und solange wie es einen Rogge gibt, da hat doch nie einer gesprochen, Olli Rogge kann keinen Angriff spielen. Das ist doch Quatsch. Ja. Weißt du, über den hast du doch immer nur gesprochen, ein super Abwehrspieler. Aber da sprichst du nicht darüber, wieso kann der keinen Angriff spielen. Bei mir war immer das Thema, ja, der ist ein super Angriffsspieler, aber kann keinen Abwehr spielen. Ja, das ist aber, das ist auch ein bisschen so ein, weiß ich nicht so ein deutsches Ding, aber es wird halt auf den negativen das ist ein Sachen.
Deutsches Ding. Weißt du? Du und ich glaube, wir sehnen uns halt jetzt schon auch einige Jahre nach, ich sage jetzt mal dem Daniel Stephan, damit meine ich einem Welthandballer, den wir mal wieder haben können. Ne? Also so einem, wo eben alle Kritik abprallt.
Ja, genau.
Teuer, eine Frage vielleicht noch zur Magdeburger Zeit. Du kamst ja dann aber quasi wirklich genau zu spät, um die Champions League und die Meisterschaft noch mitzugewinnen 2001 und 2002. Bisschen traurig?
Hast du die Nikola Anelka-Story gesehen zufällig?
Nee.
Über den gibt es auch ein Ding, ich meine bei Netflix. Oder bei Amazon oder bei Sky natürlich, ohne Werbung zu machen. Der ist 2000 Europameister geworden mit Frankreich und hat gesagt, wenn er einen Titel in seiner Karriere zurückgehen könnte, wäre es der. Weil er hat Stamm gespielt, außer im Halbfinale und Finale, hat aber nie zu seiner Rolle und zu seiner Position gefunden und würde den sofort eintauschen. Deswegen, also Titel, ich definiere, also natürlich, zwei Seiten wieder. Der viele Titel gewinnt, sagt, natürlich definiert man eine Karriere nur über Titel. Der wenig Titel gewinnt, sagt, naja, natürlich kann man das auch anders sehen. Ich treffe mich wieder in der Mitte. Ich sage, natürlich sind Titel das, wofür du es machst. Aber ist ein Klassenerhalt mit dem TBV oder mit dem HBW nicht das ähnliche? Robert Weber sagt, wir feiern einen Sieg mit Nordhorn, so wie die deutsche Meisterschaft. Das ist auch ein Gefühl, das muss man mal erlebt haben. Also ich sage, meine Zeit in Magdeburg und Lemgo bis 2012 war geil. Wir haben immer um Titel mitgespielt. Ich war in drei Europapokal-Halbfinals, in Finals, DAB-Pokal, Champions League. Fertig. Habe ich nicht gewonnen? Okay, habe ich nicht. Aber, Mann, gewinn mal mit Barling zu Hause gegen eine Spitzenmannschaft. Oder schlag im Abstiegskampf auswärts ein Vier-Punkte-Spiel jemanden. Das ist geil. Und gewinn Spiele. Und ich glaube, Spitzenmannschaft zu sein und eine, die gegen den Abstieg spielt und um den Klassenerhalt spielt, sind vom Gefühl her ähnlich. Weil du Spiele gewinnen musst, die du gewinnen musst. Ja. Und das muss man können. Ja, also es sind schon ganz viele Spieler von guten Mannschaften zu vermeintlich schlechteren Mannschaften gekommen und haben da nicht funktioniert, weil sie dem Druck nicht gestanden war. Von einer kleinen Mannschaft zu einer großen zu wechseln und dann so, ja, jetzt spiele ich mit einem Haufen Superstars. Das kann man, glaube ich. Aber wenn du plötzlich jemand bist, auf den die anderen schauen und dann performen musst und das von dir erwartet wird, da muss ich auch erst reinwachsen, das sage ich dir. Also so ein Heimspiel gegen Wetzlar, mein erstes Heimspiel mit Barling gegen Wetzlar, da war ich aber scheiße, du. Da war ich aber. Ja, das ist so. Also Spiele zu gewinnen, Magdeburg.
Wollten alle sehen, dass der Teuer vorne weggeht? Und
ich habe das auch probiert. Ich habe das auch probiert, aber ich habe Bälle verworfen, die kannst du mir so, die fange ich und die werfe ich dir rein, ohne wo ich weiß, also ohne wo ich gesehen habe, wo der Torhüter steht. Die schmeiße ich dir rein. Aber an dem Tag war es nicht so. Das muss man lernen und das muss man auch können, vor allen Dingen. Ja? Also deswegen, ich war 7 Jahre in Magdeburg, 2 Jahre in Lemgo, es war immer gut. Du hast meine Spitzenmannschaft geschlagen, auch mal auswärts, hast vielleicht mal gegen einen Aufsteiger verloren, aber es war immer pari. Das war okay. Aber dann geh mal zu einer Mannschaft. Mit ein paar Bundesligaspielen und Länderspielen auf dem Buckel. Und auf einmal bist du derjenige welche. Wenn über dich schon ganz anders berichtet wird. Und dann verschieß mal einen. Oh, da denkst du dir aber auch. Aber das war in Balingen. Also ich will jetzt nicht, das Balingen war überragend. Balingen war, das war geil. Wir verlieren, ich glaube, es war mein 2. Jahr. Unser Auftaktspiel gegen Gummersbach zu Hause. War bayerischer Tag, war zwar Baden-Württemberg, aber es war der bayerische Tag. Kleines Dorffest, alle Lederhosen und gib ihm, ja. Und der Veranstalter ruft mich an, wir verlieren zu Hause gegen Gummersbach, ich zu Hause, bayerischer Tag, Sonntagabend. Der Veranstalter ruft mich an, Teuer, wo bist du? Ich sage, was? Ich bin zu Hause, wir haben verloren. Ja und? Ja, was? Ja was, die Leute erwarten, dass ihr hier seid, dass du hier bist. Ich sage, Mann, wir haben verloren. Ja und? Das Spiel gewinnt er sowieso nicht wieder. Zieht euch eure Sachen an, kommt vorbei.
Ach geil.
Und genau so war's. Okay. Also da bist du an deinem eigenen Druck gescheitert und an dem Denken, was du vielleicht aus Lemgo und Magdeburg hattest, weil nach einem verlorenen Spiel brauchst du in Magdeburg nicht in einen Club gehen oder nicht in eine Bar.
Ja,
oder
ja,
also,
das glaube ich. Ja, ja.
Hat Finn Lemke bei dir, glaube ich, auch angedeutet. Also da, das ist eine Sportstadt. Wenn du da verloren hast, um Gottes Willen. Ja. Also das ist nicht böse gemeint, aber so wäre ich auch. Ey. Alter, geh nach Hause, überleg dir, was du getan hast da heute und machst im nächsten Spiel besser. So, in Balingen, da war dann aber der bayerische Tag, sage ich dir. Oh. Ja, und das war dann halt cool. Also die Leute, die haben dich als Sportler gesehen, aber auch den Menschen dahinter, die haben halt dann auch gesagt, Mann, das Spiel bekommt er nicht wieder. Komm her, trink ein paar Bier, zu Hause zermarterst du dir eh den Kopf und los. Ja, und dann, das war cool. Also war eine gute Zeit. Ohne Balingen wäre ich nicht der Typ Spieler geworden, der ich jetzt bin, ehrlicherweise. Also auch die Trainer, die ich da hatte, Rolf Brack mag speziell sein, wie er will, aber der hat schon eine Ansicht auf Handball und wie ich schon gesagt habe, wenn ich den als jungen Spieler, oder Markus Gaugisch, wenn ich die als jungen Spieler gehabt hätte. Also Kai Heffners Entwicklung zum Beispiel ist für mich keine Überraschung. Ja, oder Fabian Böhm oder so diese ganzen, Martin Strobel, so diese ganzen Jugendspieler, die mit Rolf wirklich eine Zeit durchgemacht haben, die können alle verteidigen, die wissen alle, wie man eine Sperre stellt und den Kreisläufer anspielt, wie man einen guten Schlagwurf macht. Das wissen die alle. Und das war eine coole Zeit, ehrlich. War eine gute Zeit.
Also der Handballprofessor ist so ein Grassroots-Trainer, der wirklich...
Der macht dich verrückt,
Mann. Die X's and O's beibringt.
Der macht dich verrückt, aber auch. Der macht dich verrückt, Mann. Also, so,
ja, glaube ich,
so,
Spaß macht das eher nicht. Das
so wie der dich, also, so wie der dich voranbringen kann, da musst du offen für sein. Das sage ich dir. Da musst du offen für sein. Ich glaube, das ist so ein Christian-Streich-Prinzip, ist das. Da wäre ich auch so gerne mal. Ich habe letzte Woche ein Interview gehört. Ja, waren Sie schon mal in der Halbzeit bei Herrn Streich in der Kabine? Ja, da wollen sie nicht sein. Und genauso, bei Rolf.
Also Trainer vom SC Freiburg.
Ja, Christian Streich, genau. SC Freiburg, Fußball, der erinnert mich so dermaßen. Aber da musst du offen für sein. Da scheitern auch Leute, die können die begnadetsten Fußballer sein. Wenn du das Prinzip Streich nicht verstehst, bist du da falsch am Platz. Und genauso war es bei Rolf auch. Also Rolf Brack ist damals bei uns, glaube ich, daran gescheitert, dass wir zu viele Spieler hatten, die Ahnung haben von dem Sport. Glaube ich. Also wir hatten dann plötzlich Manuel Lininger, 250-fachen Schweizer Nationalspieler. Roland Schlinger, über 200 Länderspiele Österreich. Martin Strobel, Kai Heffner im erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Florian Billek, mich, Katsigiannis. So, das war unsere Mannschaft. Ja? Fabian Böhm, das war unsere Mannschaft. Und wir waren einfach im Abstiegskampf, weil wir nur 7-6 gespielt haben. Und wir hatten im 6-6 keine Chance. Wir hatten keine Chance, weil Rolf gesagt hat, ihr könnt nicht 6-6 spielen. Jetzt überlegt ihr nochmal, wir hatten, glaube ich, fast 1000 Länderspiele in diesem Kader. Und der hat gesagt, nein, ihr könnt nicht 6-6 spielen, wir müssen 7-6 spielen. Ja, und wenn du dann, jetzt kommen wir wieder auf das Thema von vorhin, einen einzigen gegen dich hat, der das System nicht will und keinen Bock drauf hat, ist dein System verloren. Deswegen, das Trainer sein, ja, klar. Klar ist Trainer geil, aber tritt mal nur einem auf die Füße und der zieht einen zweiten mit rein und holt den zweiten mit ins Boot. Und schon ist das Prinzip Niko Kovac in München gescheitert.
Und wer war der Thomas Müller damals in Balingen?
Das waren wir alle. Wir haben an meinem Geburtstag eine Heimniederlage gegen Wetzlar kassiert. 31-18. Das war die Thomas Müller-Situation. Ja. Und wir haben die ganze Vorbereitung 7 gegen 6 gespielt. Und in dem Spiel hat Kai Wandschneider mit der HSG Wetzlar uns dermaßen zerlegt, dass wir 6 gegen 6 spielen mussten. Und das hatte keine Ahnung. Es hatte keine Ahnung, was er machen sollte. Ja, und ab dem Zeitpunkt war das Kind leider in den Brunnen gefallen. Das tat mir leid. Aber so war es in dem. Das ist das Geschäft, ja. Deswegen.
Ja, aber mega spannend, das mal so von innen zu hören, ne? Weil es ist ja das, was man immer vermutet von außen, aber es weiß ja im Endeffekt keiner von uns, der nicht dabei ist. Also ich spreche jetzt wirklich aus der Medienperspektive und im Endeffekt aus der kriegen ja auch die Zuschauer und Zuhörer ihr meistes Zeug mit. Das ist halt mega spannend, das mal zu hören, dass das wirklich so, weißt du, weil es wird ja dann so oft nach einer Trainerentlassung, ja, war der taktisch nicht oder hat der falsche Einkäufe und keine Ahnung, aber so oft ist es doch einfach nur das Menschliche. Ob die Leute dir folgen oder nicht. Ne?
Und das ist es, da kannst du Menschenfänger sein, wie du willst. Manche machen sich das sogar zur Tugend. Also da kann ich keine Namen nennen, aber es gibt ja durchaus Typen, die sind dann jeweils nur für ein oder anderthalb Jahre irgendwo.
Weil Feuerwehrmänner, ja.
Genau, absolut. Weil sie genau das können und das wissen, wie lange ihre Haltbarkeit ist. Weißt du? Und das ist schwierig. Schwierig. Ja. Da stellt sich der Erfolg tatsächlich meistens früher ein, als man ihn wollte. Und wenn der Erfolg da sein soll, scheitern sie, weil es verbrannt ist. Ich kann keine Namen nennen, aber gibt es.
Ich hatte, da weiß ich auch jetzt nur einen aus dem Fußball, aber bei Felix Magath hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck. Ne? Das ging immer sehr schnell, rasant gut und sehr schnell zu Ende.
Ja, irgendwann... Ja, Rolf Brack, Qualität, Qual kommt von Qualität oder steckt da drin. Ja? Aber irgendwann...
Ja, das ist langfristig schwer zu akzeptieren.
Genau,
ne?
Zuckerbrot und Peitsche, also ich glaube, ich bin ein guter Soldat, also was Trainer und der Gehorsamkeit so, was damit zu tun hat, kann ich, glaube ich, gut, aber ich bin auch kein einfacher Charakter und kein einfacher Spieler für einen Trainer und deswegen... Also Zuckerbrot und Peitsche trifft es da, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das muss ein Trainer dann auch können, wenn er mit mir zusammenarbeiten möchte.
Sehr gut.
Scheiße, was erzähle ich, ey.
Naja, jetzt musst du ja auch nicht mehr unter Trainern arbeiten.
Ja, ne? Also ich im Normalfall nur noch unter Flo. Also ansonsten passiert hier nicht mehr viel.
Ja.
Deswegen können wir heute auch mal richtig über die Schiedsrichter herziehen.
Sag mal, wen hast du auf
dem Nein, gar nicht.
Nein, das ist nichts, was ich unterstütze.
Nein, auch gar nicht. Da würde ich zum Beispiel sagen, müsst ihr bei Sky immer aufpassen, nicht Schiedsrichter zum Thema machen. Nicht du, aber das fällt mir auf, als neutraler Gucker jetzt tatsächlich noch mehr. Wenn ihr gar nicht über Schiedsrichter redet, kommt dann, wir haben heute noch gar nicht über die Schiedsrichter gesprochen. Genau, dann macht's auch einfach gar nicht. Der macht es einfach gar nicht.
Ja, aber dann sagt man ja auch gerne, und das ist ja schon das größte Lob.
Ne? Ja, aber dann braucht man sie doch gar nicht erwähnen, weißt du? Dann lass doch.
Ja, aber darf man sie nicht mal positiv erwähnen? Das finde ich wichtig. Weil, sonst kriegen sie ja nur auf den Sack. Dann würden sie nur, wenn es uns oder den Spielern nicht gefällt, thematisiert und sonst, ja, hast alles richtig gemacht.
Ja, aber müsst ihr denn Entscheidungen von Schiedsrichtern hinterfragen?
Ja, was heißt müssen? Es ist das ist so ein bisschen die Frage, wie man diesen Job definiert.
Das frage ich mich tatsächlich oft.
Muss ein Kommentator machen oder nicht? Aber ich finde, ganz entscheidend gehört schon dazu, Schlüsselszenen einzuschätzen. Ja, ne? Ja. Und in der Schlüsselszene hängt nun mal meistens, kann auch mal die ganze Mannschaft sein, aber wenn wir es mal so sagen, ist es oft 1 gegen 1 oder 2 gegen 2, ja. Und dann, was macht der Schiedsrichter draus? So, weißt du, und dann kommst du halt nicht raus. Ne? Ja. Also das wird dann schon irgendwo erwartet. Mhm. Also ich ehrlich gesagt, ich bin da sogar eher der Meinung, ich bemühe mich auch nicht zu viele Sachen zu kommentieren. Und wenn auch nur, wenn ich sage, da bin ich ganz anderer Meinung, sonst auch zu sagen, dass der Schiedsrichter eine gute Linie hat. Aber wenn ich einem Kollegen zuhöre und das ist der letzte Zweikampf des Spiels und er gibt mir keine Einschätzung, war der Pfiff richtig, fragwürdig, falsch, dann denke ich mir, okay, du hast deinen Job in der Szene nicht gemacht. Ja, okay. Keine Verantwortung.
Ja, aber interessante Perspektive, siehst du? Ja, interessant, ja. Weil das Wahrnehmen eines Kommentators, des Schiedsrichters und des Spielers, das sind schon drei Perspektiven, ja? Also das ist halt das Interessante. Das ist wirklich, wirklich. Und manchmal, ich habe am Mittwoch, am Dienstag in Minden zum Beispiel gedacht, ich hätte eindeutig einen 7-Meter verdient. Und habe das mit den Schiedsrichtern auch nach dem Spiel in der Kabine besprochen. Und sie haben gesagt, nein, das war nichts. Und ich sage, boah, aber die
Was hat der Kommentator gesagt?
Teuerkopf verwirft.
Hast dich gefreut, oder?
Das war mir in dem Augenblick nicht mal wichtig, sondern mir war meine Einschätzung im Spiel zu dem, wie die es mir erklärt hatten, war mir wichtig. Und tatsächlich, ich hätte mir auch keinen gegeben. Im Spiel hat es sich aber ganz anders angefühlt. Und wenn dann noch ein Externer kommt, der das dann bewertet, was der Schiedsrichter bewertet hat, muss das nicht richtig sein. Verstehst du? Also ich verstehe das, die Perspektive, ihr müsst das erwähnen und kommentieren, aber es ist halt nochmal eine dritte Perspektive, die vielleicht noch was ganz anderes. Der eine hat es vom Spielfeld gesehen als seinen Job Schiedsrichter, der andere hat es gesehen als seinen Job Spieler und dann müsst ihr als Job Kommentator das auch noch machen. Verstehst du? Also
ja.
Deswegen im Spiel, um das Ding fertig zu machen, habe ich hundertprozentig gedacht, das sieht aus wie ein 7 Meter. War es nicht. Habe ich ihm aber auch geschrieben. Ja. Also wir haben das in der Kabine geklärt, habe ich danach zu ihm geschrieben. Er hat gesagt, du, alles okay, passt für mich, war cool, ciao.
Ja.
So.
Ja.
Also wir wollten nicht über Schiedsrichter reden, aber jetzt haben wir es doch gemacht. Also,
nee, aber das war doch mal ein sehr, sehr spannender Exkurs. Ne? Die Folge, da wird oft nachgefragt, liebe Leute, die kommt auch übrigens irgendwann.
Ich will den Job übrigens nicht haben. Also den Job, egal. Nee, bah. Also, und ich finde, wir Handballer sind schon sehr, sehr gute Schiedsrichter-Leute. Also sowohl die Spieler als auch die Schiedsrichter haben einen guten Draht zueinander und so. Das ist wirklich cool. Also als Fußballschiedsrichter, leck. Das will ich nicht. Also ich würde durchdrehen. Wenn ich Schiedsrichter wäre, die würden alle vom Platz fliegen. Alle. Auf mich soll nur einer so zulaufen und mich anpacken und mich bedrängen. Ich sage, ich gebe dir eine Chance. Geh weg. Oder es passiert was. Fertig. Und dann, wenn sie nur noch, wenn sie nur noch 6 gegen 6 spielen, fertig. Dann ist mir das egal.
Ja, ich glaube, da könnte man sich ein bisschen mehr am Rugby orientieren. Ja. Die haben da einen ganz geilen Weg. Ja. Nur der Kapitän redet mit dem Schiedsrichter, wenn es wirklich was zu bereden gibt. Und sonst nimmt man das.
Oder auch beim Football. Ja. Also da wirft halt mal ein Schiedsrichter seine rote Flagge, um was zu diskutieren. So. Aber da siehst du nicht, dass die Spieler wild gestikulierend vor diesem Schiedsrichter gespannt oder vor diesen 5, 6 Leuten, die da rumlaufen. Irgendwas. Das ist halt...
Nee, das gibt's eigentlich nicht.
Naja, genau. Gut.
Wobei, ich finde die Kommunikation ja schon wichtig mit dem Schiedsrichter. Aber ja, du hast recht, lass nicht zu weit abschweifen. Ich habe ja eh keine Chance, das hier irgendwie strukturiert über die Bühne zu... Nein, teuer vielleicht nur noch so. Also du bist 2010 nach Lemgo gegangen, 2012 nach Balingen, 2016 dann wieder nach Lemgo nach 4 Jahren Balingen. Nur, dass jeder uns quasi folgen kann. Ich will das jetzt gar nicht, weil ich finde, du hast über jede der Stationen schon eigentlich geil erzählt. Deswegen müssen wir da jetzt auch gar nicht nochmal ran, sondern mich würde nur so generell interessieren, gab es nochmal einen Wechsel, einen Abschied, irgendwas Emotionales, wo du gerne nochmal was drüber erzählen, sagen würdest oder war da irgendwas Außergewöhnliches?
Ja, geh immer so, dass du gerne wieder zurückkommen könntest, glaube ich. Also, ich glaube, ich habe bei allen Vereinen meine Fußspuren hinterlassen. Ich glaube, ich kann überall mit erhobenem Haupt zurückgehen, habe einen guten Draht zu den Fans, zu den Mitarbeitern im Verein, zu teilweise der Spieler. Und ich glaube, das ist wichtig. Also egal, manchmal geht man freiwillig, so wie bei mir in Magdeburg geschehen. Manchmal muss man gehen, so wie beim ersten Mal in Lemgo und in Balingen.
Aus finanziellen Gründen oder warum musstest du
gehen? In Lemgo damals aus finanziellen Gründen, ja, da kam die große Finanzkrise danach, 2013. Und in Balingen war ich nicht mehr gewollt. Weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Auch da habe ich einen guten Draht zu Wolfgang Strobel und allen Geschäftsstellenmitarbeitern. Also keine verbrannte Erde, kein Jähzorn oder irgendwas. Auch da, wie gesagt, geile Zeit. Der Abschied war ein bisschen mit Höhen und Tiefen. Hätte man klarer lösen können, glaube ich. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten bin ich tatsächlich mit allen meinen Stationen wirklich, wirklich sehr zufrieden. Also ich habe überall hin guten Draht, Physio, Ärzte, Geschäftsstellenmitarbeiter. Ich glaube, das ist sowieso was ganz Wichtiges als Profi. Man sollte sich nicht nur innerhalb der Mannschaft gut bewegen, sondern in den Vereinen gut bewegen. Also ob es mit dem Busfahrer ist, mit dem Hausmeister oder mit sonst wem, der da zu tun hat, einfach nett sein. Dann wirst du auch nett behandelt. Und das ist, glaube ich, so. Deswegen bin ich mit allem zufrieden. Ich konnte überall, ich fahre nach Balingen gerne in Urlaub, besuche Freunde, bin in Lemgo wieder überglücklich, trotz meines ungewollten Abschieds 2012. Und in Magdeburg, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist Heimat. Das ist cool. Mhm. Ja. Mhm.
Und da damals eigentlich auch der, warum der Magdeburger Abschied?
Ich habe die Frage diese Woche erst gestellt bekommen. Ich sage immer, des Geldes wegen. Das stimmt aber nicht. Das war immer so der erste Eindruck. Ich war der Geselle in seinem oder der Auszubildende in seinem eigenen Geschäft quasi. Also ich war der Stift. Ja, ich war Nationalspieler. Ich war zweimal Spieler der Saison in Magdeburg. Ich habe meinen Titel gewonnen da mit meinem Heimatverein. Aber ich musste raus. Ich musste raus. Ich liebe meine Familie über alles, aber ich musste weg aus Magdeburg. Ich musste das probieren. Ich musste woanders hin. Ich musste eine andere Halle, eine andere Luft, einen anderen Trainer, einen anderen. Ich musste was anderes erleben. Dass das dann ein finanzieller Aspekt war, natürlich auch. Magdeburg ging es zu dem Zeitpunkt nicht gut. Lemgo ging es noch gut. Das will ich nicht verschweigen. Ich habe nie übermäßig viel Geld verdient, aber ich habe immer gutes Geld verdient. Ich habe meine Verträge immer so unterschrieben, dass ich gesagt habe, das bin ich wert. Damit konnte ich mich immer arrangieren, damit konnte ich mich immer vereinbaren. Ich habe, glaube ich, immer das verdient, was ich zu dem Zeitpunkt wert war. Ja, da spielt mein Name auch keine Rolle.
Ein sehr billiges
ja,
Wortspiel.
billig, ja, billig ist, ja. Ist auch tatsächlich einer, den ich das erste Mal gehört habe heute in meinem Leben. Nein, aber natürlich war das auch ein finanzieller Aspekt, aber ich wollte einfach raus und Lemgo war einfach mit Magdeburg und Kiel damals. Das war ein Ding. Das war eine Hausnummer. Die waren TBV Deutschland. Die haben zweimal den Europapokal gewonnen innerhalb von 4 Jahren, glaube ich, 2006 und 2010. Das wollte ich machen. Und die haben mich gewollt. Und Magdeburg wäre ich nur 1B oder vielleicht sogar Nummer 2 gewesen hinter Bartosz Jurecki. Was in dem Zeit, das passt auch alles zusammen. Also ich war damals nicht kritikfähig genug. Ich habe nicht genug an mir gearbeitet. Ich war in der Komfortzone. Ich hatte keinen Kritiker irgendwo in meinen Reihen. Und das ist passiert. Also ich bin raus, ich bin von zu Hause weg, ich musste waschen und kochen lernen, ich musste auf meinen eigenen Füßen stehen. Das war alles cool so. Das war alles wirklich, das musste so sein und das war in Ordnung so. Und dass ich hierher wieder zurückgekommen bin, das war auch kein Zufall. Das war geil. Ich bin damals, natürlich hätte ich gerne hier verlängert damals. Das sollte nicht so sein. Ich bin der Spieler geworden, der ich jetzt bin oder der ich jetzt war, aufgrund meiner Station in Lemgo und in Baling. Und dass ich hier wieder zurückkommen konnte, war super. Also, das war einfach das Perfekteste, was ich machen kann. Ich glaube, der Verein hat genau das bekommen, was er brauchte. Und für mich waren es nochmal, ich habe mit 2 Jahren mehr gerechnet und es sind 4,5 geworden. Also von daher, alles bestens soweit.
Und irgendwann wieder zurück in die Heimat nach Magdeburg?
Zum SCM, weiß ich nicht. Der SCM ist immer mein Ansprechpartner Nummer 1, in Anführungszeichen. Ja, also Lemgo, solange wie es hier alles so ist, wie es ist, werde ich nie drüber nachdenken zu gehen. Ja, ich bin weit genug weg, aber nah genug dran. Ich kann mal für ein Wochenende nach Hause fahren, muss aber auch nicht zum 75. Geburtstag da sein. Dazu habe ich hier mein schönes Mietshaus, mein Sohn hat eine geile Kita, meine Frau hat einen gut bezahlten Job, den sie gerne macht, in einer guten Position. Es ist rund hier. Was nicht heißt, dass ich die Tür Magdeburg zuschließen würde, weil Yves, Benno und alle, die mit dem Verein zu tun haben, sind Freunde und das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber solange wie ich Lemgo habe, blöder Spruch, aber man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Ich hab hier eine Verbundenheit. Das ist meine zweitlängste Station nach dem SC Magdeburg. Also es ist auch mal das Zuhause. Ich bin hier zu Hause. Meine Heimat ist Magdeburg, aber ich bin hier zu Hause. Und das ist rund.
Schön
Ja,
gesagt.
das ist auch so. Das ist keine Floskel, das ist so. Ich bin hier zu Hause und das ist meine Heimat. Weißt du? Und das sind nur
Und
220 Kilometer. Also das ist nix.
abgesehen von Balingen haben wir ja jetzt eh gelernt, du gehst immer nur, wenn die Vereine pleite gehen.
Dann spielt mein Name ja doch eine Rolle.
Ja, sorry, der musste
Ist
jetzt noch einmal
okay, ist
sein.
okay. Du kriegst auch noch einen. Ist okay. Ich kann schon einstecken, das passt schon. Sonst könnte ich nicht austeilen, wie ich möchte.
Teuer, wir haben noch mal einen alten Weggefährten und das ist einer aus. Nee, wobei ich glaube ja auch, jetzt kriege ich die Zeiten von Martin Strubbel. Ich glaube, ihr wart sowohl in Baling als auch in Lemgo
erst in
zusammen.
Lemgo, erst in Lemgo 2 Jahre. Und dann 3 Jahre in Balingen. Ja. Und in der Nationalmannschaft mein Zimmerkollege. Lange, lange Zeit.
Du weißt schon, ah, das wusste ich noch gar
Ja.
nicht. Und jetzt wissen aber hoffentlich alle, die mal wieder mehr wissen als ich, dass es um Martin Strobel geht.
Ah, fantastisch.
Servus, Christoph. Mich freut es ganz besonders, dass du wieder zurück auf der Platte bist. Und vor allem freut es mich, da auch wieder deine Emotionen, aber vor allem nochmal deine Qualitäten zu sehen. Es macht richtig Spaß und ich glaube, den bringst du auch in deiner Mannschaft. Man sieht es ja, es ist erfolgreich. Ja, eine Geschichte, die ein oder anderen vielleicht nicht kennen, die du ja gerne mal erzählen kannst, ist, dass du ja, wie du weißt, an meiner Zweitkarriere als Top-Sänger mit daran schuld bist, dass ich die jetzt nicht mehr ausführen kann. Ja, also das hohe C, weißt du ja, dass ich das nicht mehr so singen kann wie früher. Vielleicht kannst du ja da mal ein bisschen was erzählen, denn ja, dein Ellenbogen, der kann schon ziemlich hart sein, obwohl viele immer sagen, dass du keine Abwehr spielen kannst. Also vielleicht kannst du ja da den ein oder anderen Schwank aus der Geschichte, aus dem Leben erzählen. Und mach's gut und ich wünsche dir für die restlichen Spiele auf der Platte auf jeden Fall noch viel Erfolg.
Ja, aber das hättet ihr gerade sehen müssen, Leute, wie teuer zusammengebrochen ist, als Martin Strobel vom hohen C redet. Bitte erklär uns das mal. Was hat dein Ellenbogen mit der großen Gesangskarriere, die nicht kam, von Martin Strobel zu tun?
Naja, auch mein gut gepolsterter Ellbogen, der ja schon in vielen, vielen Bildern in sozialen Medien aufgetaucht ist, ist, so wie er sagte, ein einziges Mal, wo wir aufeinander getroffen sind in der Deckung im Training, ganz unglücklich an seinem Kehlkopf gelandet. Und seitdem wundert mich, dass er die Geschichte rausholt, weil ich musste sofort an Mallorca oder Ibiza denken, auf unsere glorreichen gemeinschaftlichen Mannschaftsfahrten oder Urlaube, ja, wo wir dann versucht haben, das hohe C dann mal zu singen im fortgeschrittenen, in der fortgeschrittenen Phase. Und das war wirklich ein Running Gag, also mit einem Glas in der Hand dann, TH, guck mal, das geht immer noch nicht seit deinem Ellbogen. Ja, er ist einmal unglücklich kollidiert und das hat er mir wirklich, also nicht bösartig zum Vorwurf gemacht, aber das krächzende hohe C, das ist wohl mir geschuldet und dass er mit seinen Söhnen keine Kinderlieder mehr anständig singen kann. Das geht wohl auf meine Kappe.
Hast du eine Gesangskarriere zertrümmert, teuer?
Ich glaube, für die Allgemeinheit ist es besser, dass er es nicht probiert hat. Auch vor meinem Ellbogenattentat war er nicht der begnadetste Sänger, auch wenn wir es oft probiert haben auf gemeinsamen Fahrten im Auto. Aber ja, das tut mir natürlich wahnsinnig leid, Martin. Ich hoffe, dass das trennt uns oder bringt uns nicht allzu weit voneinander weg. Und wir bleiben weiterhin Freunde.
Nein, also, ich von aus, nein, nach das, allem, was ich
ja, das tut mir wahnsinnig leid. Ich bin schon froh, dass ich nicht noch weiter in seine Handballkarriere eingegriffen habe, negativ, weil sonst wäre ich auch nicht der Kreisläufer geworden. Also ohne Martin Strobel würde es mich in der Spielweise und mit dem Denken über Handball nicht geben. Ich habe das schon mal veröffentlicht 2016, als er Europameister geworden ist. Das war für mich, ja, das war das beste Gefühl als Freund und Zuschauer und Fan einer Person. Und ich stehe nicht auf Personenkult eigentlich, aber der Typ, der hat es einfach durch seine harte Arbeit sowas von verdient. Und so, also wenn man sich einen Musterprofi und einen Charakter malen könnte, Leute, nehmt euch Martin Strobel. Also der Typ ist der Wahnsinn. Der ist, was der für ein Charakter ist, ein Mensch und einen Handballsachverstand hat, der paart Loyalität und ach, der hat alles. Also stell dir einen guten Menschen vor, schreib Martin Strobel daneben, ist alles perfekt, echt. Also ja, unabhängig, also mal von dem hohen C abgesehen. Das kann er nicht, aber ansonsten vereint der Sportliches und Menschliches wie kein anderer. Also das ist ein glorreicher Typ. Das ist wirklich ein Mensch, da bin ich so froh, dass ich den kennengelernt habe und dass ich den jetzt seit 10, 12 Jahren an meiner Seite weiß und immer offenes Ohr, immer Rat, immer, der ist Weltklasse-Typ, ehrlich. Wirklich, wirklich. Kein unangenehmes Schweigen, wir sind Feuer und Eis, wirklich. Also, aber in Lemgo aufeinander getroffen und zack. Blindes Verständnis, der hat kein Interesse für Fußball gehabt und kam trotzdem zu mir. Oder Playstation-Spielen war nicht seins, aber er kam trotzdem zu mir. Und man kann sich anschweigen, ohne dass es unangenehm ist. Wirklich, fantastischer Geil. Typ. Wirklich. Also, komm ich ins Schwärmen.
Ja, ich merke es, ey. Also, geile Worte von dir. Das ist echt,
also für den zu beschreiben, ganz schwer, aber einfach, also das oft zitierte Weltklasse, unabhängig vom Sportlichen, ist bei dem wirklich, wirklich genau das richtige Wort, was du benutzt hast.
Hatten wir nicht damals auch von dir eine Sprachnachricht in der Martin Strobel?
Natürlich.
Aber so natürlich. Ausufernd habe ich die gar nicht mehr in Erinnerung. Hast du da was Ähnliches gesagt? Oder wolltest
ja,
du
das da war professionell. Professionelle Ebene. Ich wollte ihn da nicht in die Bredouille bringen. Also ich hätte da eben... Ja, genau. Ja. Ich kann dir Geschichten erzählen von Abschlussfahrten oder von Feiern. Also,
ja, mach mal.
Ja. Nein. Also der Typ, der ist an Seriosität nicht zu überbieten, aber mit seinem kongenialen Partner, nämlich mir, da können Sachen passieren, die glaubt kein Mensch. Also die darf man auch leider nicht erzählen.
Gut, ein paar Sachen müssen selbst in diesem Podcast, wo ihr alle so...
Falls du ihn nochmal ins Mikrofon bekommst, frag ihn einfach nach seinem Zaubertrick, mit einem Gin Tonic oder mit einem alkoholischen Getränk zu tun hat. Frag ihn danach einfach. Und dann ist alles
erzählt. Das speichere ich mir ab. Zaubertrick.
Ja, das musst du machen. Ja.
Gin Tonic.
Ja, ist egal, das Getränk spielt keine Rolle, aber der kann einen Zaubertrick, der geht in die Geschichte ein. Und wird immer wieder gern gesehen.
Seit How I Met Your Mother, Barney Stinson, sehr empfänglich. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Oh Gott, aber da schweifen wir jetzt zu weit ab. Aber seitdem würde ich auch gern zaubern können, vor allem im betrunkenen Zustand. Teuer, ich habe eine ganz spannende Geschichte noch. Ich frage dich jetzt einfach mal so.
Ja.
Was würdest du sagen, war denn so das Highlight deiner Karriere sportlich gesehen?
Europapokalsieg 2007 mit dem SC Magdeburg, ganz klar, weil es mein einziger Titel war. Und ansonsten der Nichtabstieg mit dem TBV, Saison 16-7.
Witzigerweise, das habe ich auf dem Zettel und das finde ich sehr interessant. Erklär das gerne mal, warum das so groß war.
Das war groß, weil wir abgestiegen waren. Wir waren im März oder April Do-or-Die-Spiel in Erlangen und liegen in der 45. Minute -12 hinten. Bah. Kein Land gesehen, die haben einen Gang rausgenommen, wir verlieren nur mit 7 oder 8 oder 6. Nagel mich nicht drauf fest und da war vorbei. Da war Abstieg, was soll noch passieren? Ich habe dann ein Telefonat mit jemandem geführt, der in einer relativ hohen Position war und dann kam die Frage, ist Florian Kerrmann noch der Richtige? Ich habe gesagt, Mann, also die Frage brauchen wir jetzt nicht mehr stellen, 6 Wochen vor Saisonende. Also die hätten wir im Dezember stellen können, als wir ein Heimspiel gegen Baling verloren haben oder als wir im Februar gegen BRC zu Hause verloren haben. Jetzt haben wir THW Kiel besiegt, wir sind klar 3-4 Punkte dahinter, aber die Frage stellt sich für mich nicht. Also was sollen wir jetzt machen? Es liegt doch nur an uns.
Vor allem Flo Kerrmann hat ja auch einen unfassbaren Nichtabstieg schon mal geschafft, als er als Retter kam in seiner ersten Saison, ne? Muss man sagen.
Genau. Deswegen war die Frage für mich einfach absoluter Nonsens und dann haben sich immer mehr Spieler verletzt, dann die sind uns weggebrochen wie die Fliegen. Also das war Wahnsinn, wirklich. Und dann war ein Spiel Wetzlar zu Hause in Hannover und letzte Heimspiel gegen Gummersbach. Mhm. Gleichbedeutend mit einem Abstiegsfinale am letzten Spieltag Hannover beim BHC und wir zu Hause Gummersbach, ja. Und ich liege auf der Physio-Liege, weiß ich noch, unser Jugendkoordinator kommt rein und sagt, Teuer, wenn ihr den Klassenerhalt schafft, dann kriege ich aus der Halle. Ich sage, wieso? Wir holen die letzten 3 Spiele 6 Punkte. Und er sagt, wenn wir das schaffen, dann kriegen wir zusammen. Ich sage, du, für mich gibt es halt keine 2 Meinungen. Wir gewinnen jetzt gegen Wetzlar, wir schlagen Hannover und am letzten Spieltag, ja, das schaffen wir. Ja, Wetzlar zu Hause, für die war alles gelaufen. Philipp Weber, Kohlbacher Achse, Wahnsinn. Buric im Tor, Wahnsinn. Und ich glaube, Weber macht 13 oder 15 Tore, Kohlbacher dazu 7 oder 8. Buric hält überragend und ich habe irgendwann zu Kohli gesagt, Kohli, ey, für euch geht's um nicht mehr. Jetzt zieh mal einen Stecker, Alter, es reicht, ja. Und die, nee, wir müssen auch, wir wollen einstellig werden, bla 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 und so. Und wir haben das Ding gezogen und damit war die Tür offen. Hätten wir das Ding verloren, wären wir abgestiegen, ja.
Krass, aber da hast du mal versucht, an das Mitleid zu appellieren, oder wie?
Da, das ist, ihr Kommentatoren, ihr macht ja auch, ja, da ist wieder Trash-Talk oder bla. Man interagiert. Sebastian Hinze hat vor dem besagten Spiel im Februar oder März zu seinen Jungs gesagt, lasst euch nicht auf das Gequatsche von Teuerkauf ein. Ist ein Ding. Und abgezockte Spieler machen das nicht. Wenn ich nur jemanden frage, was spielt ihr jetzt, überlegt er, ob er mir sagt, was sie spielen und was sie nicht spielen. Schon habe ich einen Vorteil. Verstehst du? Ja, das ist kein Trash-Talk. Das ist einfach so, das ist meine Art zu spielen. Ich frage dann mal, wie heißt das bei euch? Was deckt ihr jetzt? Gehst du raus? Ich will jetzt ein Tor werfen. So Spielereien einfach. Ja?
Ich will jetzt ein Tor werfen. Ja, ach nee.
Ja, doch. Geil. Doch. Und wenn die das wissen, vielleicht macht verteidigen sie mich ein bisschen enger und mein Rückraumspieler hat mehr Platz. Und schon ist doch schon Thomas Bauer, ein Torwart hat mal zu mir gesagt, teuer, wenn ich mich so hinstelle, was denkst du? Ich sage, keine Ahnung. Vielleicht, was du als nächstes machen könntest. Oder vielleicht denke ich auch gar nicht. Keine Ahnung. Was willst du denn, dass ich denke? Und er sagt, ja, gar nichts. Ich wollte nur, dass du drüber nachdenkst. Und das ist doch schon ein Punkt für mich. Weißt du, das ist doch schon ein Punkt für dich. Das ist doch dann, der Torhüter hat doch in dem Fall schon geschafft, dass ich drüber nachdenke, was er denken könnte. Und schon denke ich nicht daran, wo ich hinwerfe. Schon. Und wenn ich ihn frage, gehst du jetzt raus oder sage ihm, ich will jetzt ein Tor werfen oder ich glaube, ich werfe jetzt ein Tor, weiß aber, dass der Spielzug an einer komplett anderen Seite ist, und er deckt mich deswegen mehr, schon hat mein Rückraumspieler mehr Platz. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich mache das auch nicht bewusst. Das ist dann einfach in der Situation so. Und dann quatschst du halt eine Sekunde, das ist dann nichts Trash-Talkiges. Oder das ist dann einfach aus der Situation geworden und dann ist das halt so. Ja, gut, okay. Weiter im Text. Ja, wir gewinnen dieses Ding gegen Wetzlar und fahren nach Hannover, die in der Rückserie, glaube ich, einen Punkt geholt hatten. Und es verletzt sich noch einer. Wir spielen, glaube ich, mit Azad Vajulin, der jetzt bei Friesenheim spielt, auf Rückraum rechts, Kogut Mitte, Suton links. Das war unsere Rückraumreihe. Und wir hatten eigentlich drei Spieler auf jeder Position bis dahin. Drei Rechtshänder mit mir im Kreis. Wir hatten keine Kreisläufer mehr, wir hatten keine Rückraumspieler mehr. Wir hatten, glaube ich, sogar nur noch einen Torwart und gewinnen dieses Ding auch noch. Bedeutet, am letzten, und es haben ja immer alle damit gerechnet, ja gut, ihr müsst ja nur am letzten Spieltag gegen Gummersbach gewinnen. Das war aber Bullshit, weil wir wussten, dass Hannover auf jeden Fall beim BAC verlieren wird. Und das hätte uns nicht gereicht. Also wir mussten dieses Spiel gegen Hannover gewinnen. Das haben wir gewonnen und hatten dann unser Endspiel. Wow. Also 4.800 Leute in dieser Halle gegen Gummersbach. Und letzte Aktion, Tim Suton, 1-1, Sperre gegen die Hand, schießen rein. Wir laufen zurück, der wirft übers Tor, wir gewinnen. Unentschieden hätte gereicht, aber wir gewinnen dieses Spiel mit einem Tor. Wow. Ich bin im September nachverpflichtet worden mit, ich glaube, 4 Punkten. Und wir sind am Ende 13. geworden, weil wir die letzten 3 Spiele gewinnen. Und wenn du auf die Tabelle guckst, ach, 13. 3 Punkte Vorsprung. Die hatten ja mit dem Abstieg nichts zu tun. Pustekuchen. Das war 15 Sekunden vor Ende der Saison haben wir die Klasse gehalten. Und das war wow. Ich bin danach erstmal eine Woche krank gewesen. Ich bin an dem Abend schon direkt krank geworden. Ich konnte nicht mal richtig feiern. Das war, der ganze Druck ging los. Ich habe mir wieder Bronchitis. Ich war sowas von raus. Aber es hat sich so gelohnt. Das war mega, wirklich. Also das war Viertelfinale, Halbfinale, Finale gewonnen. Ciao. Und wenn wir das nicht geschafft hätten, wäre der TBV auch nicht mehr in der ersten Liga. Auch jetzt wieder nicht. Wir wären nicht aufgestiegen. Bin ich fest davon überzeugt.
Das wäre ein K.O. ohne...
Ja. Also der HSV beim Fußball oder jetzt Gummersbach, die schon im zweiten Jahr rumdümpeln oder so, oder das wäre nicht möglich gewesen. Also nur weil du ein guter Erstligaspieler bist, steigst du nicht wieder mit dem Kader in die erste Liga auf.
Oder bald Schalke.
Spiel mal in Aue. Spiel mal in Dessau, spiel mal, keine Ahnung, wo, in Konstanz unten, dann vielleicht noch Freitag und Sonntag. Ja. Nur weil du der TBV Lemgo bist, gewinnst du da nicht. Da gewinnst du nicht einfach so im Vorbeigehen. Und das ist hart. Deswegen, ich glaube, der Klassenhalt in der ersten Liga ist einfacher, als von der zweiten in der ersten aufzusteigen. Wirklich. Wirklich.
Ja, krass, finde ich so. Es ist ja auch, also ich finde, du hast da total einen Punkt, weil wenn ich dran denke, unsere erste Saison bei Sky damals, Hüttenberg, die sind jetzt, glaube ich, kurz davor, noch eine Runde zu gehen. Lübbecke hat, glaube ich, da deutet sich es auch nicht an, dass wir die bald wiedersehen. So, ne? Und das war, also das gab es jetzt schon häufiger, dass man dann auch Teams für länger verabschiedet.
Ja, deswegen. Also der TBV brauchte das damals und deswegen ist das, glaube ich, für den Verein auch, Meilenstein ist Quatsch. Ich meine, die waren der TBV Deutschland. Hier hängen 3 deutsche Meister, Wimpel und Europapokalsiege und DRB-Pokalsiege. Natürlich ist das nicht messbar, aber wir haben jetzt, um auf mein Marketing-Ding zurückzukommen, wir sind seit fast 40 Jahren in der ersten Liga. Ja, und wenn wir das aus Ostwestfalen beziehen, sind Lübeck und Minden, wie du sagst, mal oben, mal unten, mal oben, mal unten. Und wir schaffen es seit 40 Jahren in der gleichen Region erste Liga zu spielen. Das ist dann auch schon ein Ding. Ja. Dass es mal knapp war, klar, aber deswegen sage ich, ist das auch einer der Sachen oder eine von den Sachen, die ich echt mir gerne als Titel irgendwo hinschreiben würde. klingt blöd, aber.
Ey, ich finde das eine saugeile Erklärung. Und ich finde, so wie du das jetzt rübergebracht hast, glaube ich, versteht das auch jeder total. Ja. Cool. Eins hätte ich noch. Du hättest ja noch ein richtiges Highlight gehabt, ein sportliches mit dem Final Four im Pokal, ne? Das Rewe Final Four. Und du hattest auch schon, ich habe gehört, Loge reserviert für die Familie und ja, Kohle reingesteckt bezahlt. Und so, ne?
Die ist bezahlt. Oh. Ja, die ist bezahlt. Ja, das war natürlich April 2020. Wir waren ungeschlagen. Wir hatten Kiel im Halbfinale. Die hätten uns besiegen müssen, nicht wir die. Ich habe den Jungs jeden, das habe ich vorhin auch mit der Nervigkeit von mir angesprochen, ich habe die jeden Tag ab November, ab Halbfinaleinzug in Friesenheim, habe ich denen im Bus erklärt, wisst ihr eigentlich, dass wir Pokalsieger werden? Wisst ihr eigentlich, dass wir Pokalsieger werden? Wir werden Pokalsieger. Das habe ich denen einmal pro Woche erzählt, wenn nicht sogar zweimal. Habe mich dann darauf berufen. Habe ich es euch diese Woche schon erzählt? Ah ja, ich will auf Nummer sicher gehen. Wir werden Pokalsieger. Und mit der Absicht habe ich auch diese Loge gekauft, weil ich mir... Ich war voller Überzeugung. Wir waren ungeschlagen im Jahr 2020. Die Minden-Niederlage jetzt war meine erste Handball-Niederlage, Profi-Handball-Niederlage im Jahr 2020. Ja, und das waren nicht zwei Spiele. Also wir waren ungeschlagen und da hatten Kiel im Halbfinale. Die, wo wir das Thema schon hatten, Druck gehabt hätten. Weißt du? Die hätten Druck gehabt. In dem Kader, mit dem Kader, den die hatten, hätten die uns schlagen müssen. Wir hätten die nicht schlagen müssen. Ja. Und ich habe versucht, in die Köpfe reinzubekommen, wir wären Pokalsieger. Und mit der Attitüde wäre ich da hingefahren, tatsächlich. Geil. Und witzigerweise war das auch so, unser Geschäftsführer Jörg Zereike kommt rein, dann, wo mein Comeback feststand und sagt, also bevor das feststand, sagt er, du Teuer, Pokalfinale, Juni verschoben worden. Musste ich ja noch länger fit halten, wa?
Ja.
Genau. Und ich kann nach 13 Monaten ohne Profi-Handball im Juni für euch einen Mehrwert haben. Genau, genau. Ja, wahrscheinlich habe ich da noch 5 Kilo.
Stelle ich mir auch so vor. Hat auch gegen Wetzlar auch funktioniert.
Wahrscheinlich habe ich da noch 5 Kilo abgenommen und meine Lungenflügel hätten nach 3 Minuten schon gebrannt. Also von daher, nee. Deswegen, also ja, das wäre geil gewesen. Das war das, weil du gesagt hast, für Freunde und Familie. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, habe gefragt, Leute, ist nicht verpflichtend. Wer hätte Bock, nach Hamburg zu kommen? Meldet euch. Dann organisiere ich was. Dann waren es 12, 13 Leute, glaube ich, aus meinem Freundes- und Familienkreis, die gesagt haben, jo, was würde das kosten? Ich sage, pass auf, wir würden vom TBV Karten kriegen in dem und dem Block für den und den Preis. Ich sage, von Samstag früh bis Sonntagabend, Loge mit Parkplätzen, mit Essen, Verpflegung, Getränken, bla bla bla. Ich stocke auf, ihr bezahlt die Summe und alles andere geht auf meinen, geil, auf meinen Rücken. Weil das wäre ja,
echt ein Riesenhighlight auch nochmal.
Highlight, ich war da zweimal in meiner Karriere, ich habe einen Sohn, ich habe Neffen, die hätten dann alle in einer Reihe gesessen, die Kinder vielleicht auf dem Schoß, Mann, eine Loge für 15 Leute, frei bewegen, Geld. Ey, ich habe in meinem Leben wirklich durch Handball, ich habe es nie als Job gesehen, weißt du? Ich habe Geld verdient für das, was ich sowieso gemacht hätte. Ich habe Geld bekommen für das, was ich gemacht hätte, nämlich Handball spielen. Und dann hätte ich halt einmal für alle, die mich in 17 Jahren als Profi begleitet haben, gesagt, okay, ihr bezahlt. Ich hab auch gesagt, ihr müsst das bezahlen, ihr müsst nicht mehr bezahlen. Es gab auch Leute, die haben das bezahlt, was die Wertigkeit der Karte gewesen wäre. Aber ich habe gesagt, ihr bezahlt die Summe X. Aber lasst uns das nicht so hochhängen, es wäre geil gewesen. Ich habe die Loge auch noch. Ich bin auch offiziell noch der Inhaber quasi für dieses Wochenende. Ich glaube aber nicht dran, dass ich da im Juni auf der Platte stehe.
Nein.
Also dann, das habe ich am Donnerstag am Mikro auch schon gesagt bei Sky, dann muss man eine Lösung finden. Also ich kann jetzt nicht spielen, kann bis Juni aufhören und dann komme ich für ein Wochenende zurück. Das geht nicht einfach. Also, und es kollidiert einfach auch alles mit meinem Bürojob. Dann müssen wir, ich muss eine Vorbereitung haben. Verletzungsrisiko, Mehrwert, das spielt alles eine Rolle und ich will mich auch nicht lächerlich machen, nur weil ich da eine Loge habe und das, also die Leute, die das letztes Jahr erreicht haben, so wie Klimek und wie Jomirski und die alle nicht mehr hier sind, die können auch nicht einfach zurückkommen und sagen, hier bin ich wieder, weißt du? Also ich verstehe das, dass der Verein da vielleicht auch sagt, ey, komm doch nochmal mit und so, aber ehrlich, also ich will mich ja auch nicht lächerlich machen, ja, also das ist
Verstehe ich. Ja, aber geil, geile Episode, ist einfach schön zu hören und ich finde, es zeigt nochmal ein bisschen, wie du so über Handball denkst und wie du so über Freundschaften und Familie denkst und so, deswegen fand ich das ganz cool, die Geschichte nochmal zu erzählen und jetzt sind wir ja quasi wieder am Anfang und das Schlusswort, ich weiß nicht, wie groß ist dein Angstlevel vor der Sprachnachricht von Silvio Heinevetter?
Sehr, sehr gering, weil wenn er mich in die Pfanne hauen würde, hätte ich die Möglichkeit, darauf zu reagieren und noch, glaub mir, viel, viel schlimmere Geschichten zu erzählen.
Leider liegst du völlig richtig, weil Heine gibt leider nur mir einen mit. Deswegen muss ich leider dann nach der Sprachnachricht kurz antworten, weil es eine absolute Frechheit ist. Aber egal, wir hören erst mal.
So, endlich ist es soweit. Und der Christoph Teuerkauf ist bei euch im Podcast.
Schon mal nett, dass er
mich Christoph Teuerkauf. Grüß dich. Miso.
Ja,
Mahlzeit. Ja, ich soll was über Teuer erzählen. Ganz ehrlich, könnte ich dir 1000 Geschichten erzählen. Aber 999 passen, glaube ich, jetzt auch gar nicht dahin. Ich habe mir natürlich trotzdem ein paar Gedanken gemacht. Achso, muss ich sagen, Teuer ist aus der Handballszene natürlich ein ganz, ganz enger Freund. Wir sind zusammen ja irgendwie auch groß geworden. Und ja, das schweißt natürlich auch zusammen. Zum anderen muss ich sagen, freut es mich. Und ich habe es vorausgesagt, dass das Teuer dieses Jahr nochmal zurückkommt. Und viele brauchen das, dass es ohne Vorbereitung durchsteht.
Wie und da meine Frage. Will er jetzt sagen.
Christoph, du hast das ja schon mal alles ohne Vorbereitung gemacht, falls du dich erinnern kannst. Jugendnationalmannschaft. Da hast du ja irgendwie eine Verletzung gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Könntest du uns da vielleicht nochmal kurz aufklären? Weil da hast du ja auch kein Training mitgemacht und bist direkt im Turnier dazugestoßen. Das wäre die erste Frage. Die zweite, erzähl doch mal so ein bisschen über so eine schöne Auswärtsfahrt, beispielsweise in Tscheljabinsk. Und ansonsten, alles andere frage ich dich persönlich danach. Ne? Schönen Gruß, viel Spaß. Und ja, wir gucken hier gerade Schalke Arminia. Schmizo, ein bisschen mehr Emotionen beim Kommentieren, bitte. Dankeschön. Schönen Abend noch und genießt die Zeit.
Alter, das ist eine Frechheit. Ja, das war ein 1:0 absoluter Gurkenkick im Abstiegskampf. Ich habe das absolut legitim begleitet. So, so viel nur dazu und mehr. Von
für mich als Dortmund-Fan, da halte ich mich jetzt mal komplett raus. Ja.
Oh ja, das ist, ja, könntest du gerade viel sagen über die blauen Kollegen. Mhm. Ja, sag mal.
Ja, und vor allem gegen Heines Eisernen. Am Freitag.
Was war denn da los? Was war denn da los, als du keine Vorbereitung im Jugendbereich? Ich kenne die Geschichte nicht.
Jugend. Kennst du nicht? Ich dachte, er hätte dich vielleicht sogar schon darauf vorbereitet, falls ich jetzt hier Quatsch erzähle. Also alle jungen Zuhörer und Hörerinnen, einmal weghören.
So sorgt man übrigens dafür, dass alle jetzt
die alle Ohren zuhören. Spitzen. Ja, das war, ich habe es mir gerade
pädagogisch.
Also keine gute Geschichte beginnt. Wir haben ein Glas Wasser getrunken und Salat gegessen. So beginnt keine gute Geschichte. Dementsprechend war es auch so. Wir hatten natürlich, es war die Jugendnationalmannschaft, Jugendeuropameisterschaft 2003 in der Slowakei. Wir hatten einen Vorbereitungslehrgang, mehrere Wochen und wir durften nicht raus. Wir konnten nichts machen. Es war nur Training, auf dieses Highlight hinarbeiten, bla bla bla. So, dann haben wir frei bekommen von Donnerstag bis Sonntag. Donnerstag Abreise Nationalmannschaft, Sonntag Wiederkehr zur Nationalmannschaft. Jugend, ja. Wir waren also 19 Jahre alt und donnerstags, ich weiß nicht, ob das für dich ein Ding ist, gab es immer 1-Euro-Partys in Lokalitäten wie, die hießen bei uns Fun und Lollipop oder Musikpark, bla bla bla. Donnerstag, wir waren 7 Tage, ein Drink, 1 Euro. Dementsprechend verlief der Abend. So, und zum Abschluss des Abends alle auf die Boxen. Ich bin ein guter Tänzer. Ein Wunder, dass das heute nicht zum Thema geworden ist. Ich bin ein sehr, sehr guter Tänzer und bin rauf auf diese Box. Rauf auf diese Box, Kumpel von mir. Ich sehe noch, wie mein Kumpel diese Box torkelt und die einmal abräumt. Bam, bam, bam. Alle Flaschen, alle Getränke, alles runter. Und stürzt raus und keine Ahnung. Aber wie es halt so ist im Kopf, der ein bisschen nicht mehr ganz so klar ist, tanzen und denke mir, geil, ey, da drüben, da ist eine Stange, da musst du jetzt ran. Und springe von dieser Box auf den Boden und, also mein Plan war Box, Boden, Box, weiter dancen. Ja, war aber Box, Flasche, Fuß auf Flasche, Knick und bam.
Oh nein.
Ich glaube, ja, es waren alle Bänder am Fuß durch. Ich bin dann da rausgetragen worden aus der Disco. Mir ist kreidebleich geworden, alle Bänder sofort, dicker Fuß, rausgetragen worden. Dann bin ich noch mit dem Kumpel mitgefahren. Das Auto sah aus wie ein Schweinestall. Dann haben sie mich abgesetzt. Dann war mir so schlecht, dass ich noch nach vorne umgefallen bin. Da hatte ich noch eine Platzwunde am Kopf. Ja. ins Krankenhaus, wie ist das passiert? Natürlich, 7 Uhr morgens, ich bin von der Treppe gefallen, auf ein Kinderspielzeug getreten, bla bla bla, diese Leier. Naja, gebrochen ist nichts, aber alle Bänder ab. So, und das erklär mal deinem Jugendnationaltrainer, der aus Magdeburg kam. Magdeburg ist ein Dorf, der aus Magdeburg kam. Naja, ich zu diesem Lehrgang da am Sonntag, ich sage, hier, Herr sowieso, ich bin da die Treppe runtergefallen, alle Bänder am Fuß, ja, kannst du spielen? Ja, müssen wir mal gucken. Ja, komm erst mal zum Lehrgang, wir machen dich soweit fit. Naja, Tapeverband drum, Schmerztabletten rein, bis ins Finale gekommen, verloren, Vize-Europameister. All-Star-Team, All-Star-Team am Kreis, Abwehr und Angriff, ja. Gegen Finale gegen Island verloren. Die Außenseiter, wie auch Haushofer Favorit, keine Chance. Björkvin, Paul Gustafsson, Atlasson, wie sie alle hießen, haben uns in Grund und Boden gespielt. Wir Vize-Europameister, trotzdem Erfolg. Deutscher Handball, ja. Abschiedsveranstaltung, Abschiedsparty. Trainer kommt, sagt, teuer, viel Spaß auf der Party heute. Ach so, und trink nicht wieder so viel, dass du nicht wieder von der Box springst und auf einer Flasche landest. Und ich gucke ihn an. Was, sie wussten das die ganze Zeit? Mann, ich komme aus Magdeburg, natürlich wusste ich das. Gleich am Freitag früh wusste ich das. Donnerstagnacht oder Freitag früh passiert. Als du aus dem Krankenhaus bist, wusste ich das schon, wie es passiert ist. Deine Geschichte mit diesem Kinderspielzeug und einer Treppe, die kannst du auch sonst wem erzählen. Ja, okay, alles klar, dann entschuldige ich mich dafür. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke, Silvio, für die Fußgeschichte.
Aber überragend, wie Heine sowas einleitet. Warst du da verletzt? Oder ich weiß, ja, aber sag mal, wie kannst du denn ohne Bänder im Fuß spielen? Hä?
Tape wie ein Gips. Tape wie ein Gips. Unser Physiotherapeut hat das damals ohne Gasofix drunter. Also man hat ja immer so eine blaue Gasofix-Binde da drunter. Der hat das auf die Haut getaped. Also wie ein Gipsverband und zu das Ding und ging alles, wir wollten Europameister werden, ja. Ging alles. Ich bin auch sofort erstes Spiel eingestiegen, waren, ich glaube, 7 Spiele, 14 Tage. Ging.
Und das ist auch, ich hatte einmal einen Bänderriss, das blutet dann quasi so rein und dann macht der Körper, bildet aus dem ganzen Zeug, ne? Also ist 8 Meter dick, aber dann bildet der daraus quasi neue Ersatzbänder. Und das hat bei dir auch funktioniert.
Hat funktioniert.
Ihr seid doch nicht ganz sauber. Ja, aber sorry, das ist doch unter medizinischer Sicht eine Katastrophe, dass ich es wüsste. Ja. Aber das
das war natürlich nicht zu verantworten, aber man hat damals Sachen gemacht, sowohl die Sachen im Club als auch mit seinem Körper beim Sport, der zollst du jetzt Tribut tatsächlich. Ja, also das ist so. Also Hüfte und Schulter ist alles, da will ich hier nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist alles Handball passiert, aber so hat man schon Sachen gemacht. Also die waren schon nicht gesund. Ja, also Yves Grafenhaus hat man mit einer gebrochenen Mittelhand gespielt. Ja, also Tapeverband oben und unten und ein bisschen Polsterung und die Leute haben sich gewundert, warum die Bälle nicht fängt auf links außen oder Muskelfaserrisse zugetaped und so. Also ja, das war damals nicht, das war nicht normal, aber MRT und so und Ultraschalluntersuchung war damals auch noch kein Ding. Das war so. Da hat's, kannst du spielen? Ja, dann spiel. Wenn du spielen konntest, musstest du spielen und dann musstest du performen auf einem ganz hohen Level. Und wenn du das nicht, wenn das nicht funktioniert hat, dann warst du halt verletzt. Aber also, ja, jetzt kommen wir wieder auf Tim Sutton. Das Spiel ist anders geworden, der Sport ist anders geworden. Ich könnte nicht nochmal jung sein. Das, was wir damals gemacht haben, kann man jetzt nicht mehr leisten. Mit den körperlichen Voraussetzungen, deswegen auch diese ganzen schweren Verletzungen. Wir haben auch hart trainiert, wir haben auch viel trainiert, wir hatten auch viele Spiele. Wir waren auch unter der Woche Dienstags, Mittwoch gespielt, Wochenende Europapokal, Champions League, unter der Woche wieder Bundesliga. Das ging alles, aber du hattest bis ins Finale Europapokal oder Champions League, glaube ich, 8 oder 10 Spiele. Jetzt hast du noch Vorrunde 16 Spiele. Ja. Die Dichte der Bundesliga ist viel enger. Wir sind nach Stralsund, ohne das wieder. Ich will keinem zu nahe treten, aber du konntest Spiele bestreiten, da bist du hingefahren. Schwerin, Stralsund, Eisenach, gut, Derby, Magdeburg hat ein bisschen gekribbelt, haben wir auch verloren. Aber du hast Spiele gespielt, konntest du Kräfte sparen. Das war so. Ja. Das war so. Das geht heute nicht mehr. Ja. Das geht nicht mehr. Die Frequenz ist höher, die Intensität ist höher. Ja, deswegen, ich will nicht nochmal ein junger Spieler sein. Die Partys damals waren anders. Also ich kann dir sagen, 2-mal die Woche locker. Dienstags, Mittwochs, Magdeburg, perfektes Pflaster. Wochenende, Freitag, Samstag. Hast du Freitag gespielt, war Freitag und Samstag steil. Warst du Samstag gespielt, warst du nur... Heutzutage nicht mehr vorstellbar. Deswegen, also das ist alles nicht mehr vorstellbar. Das war damals eine geile Zeit. Frag mal Olli Rogisch nach seiner geilsten Station in Handball-Deutschland. Der wird dir sagen, die 2 Jahre in Magdeburg. Johannes Bitter, Heine, Sprengi, ich, Roje, Rojewski, Van Olfen, Tulpe. Alle, die in Magdeburg waren und sich mit der Sache identifiziert haben, sagen, es ist ein geiles Pflaster als Profisportler. Also da kannst du sowohl sportlich erfolgreich sein, als aber auch Partys feiern. Das war zumindest früher so. Alles, was jetzt ist, wie gesagt, ich will nicht nochmal jung sein, ich will dieses Level nicht nochmal fahren müssen. Wir haben die Partys gefeiert, deswegen ist interessant, dass Heine das sagt. Wir haben die Partys wirklich gefeiert, wie sie gefallen sind. Und ja, das hatte alles Hand und Fuß, um auf die Geschichte mit dem Fuß zu kommen.
Fuß, aber keine Bänder. Oh Mann.
Ja, und Russland damals, also was Heine gesagt hat, hier, Chelyabinsk, das war ja, das war ähnlich. Das war ja, ich glaube, das hatte ich Benno im Podcast auch gefragt. Ja. Also da sind wir hingeflogen. Frage nicht nach Sonnenschein. Dass da kein Fisch mit drei Augen auf dem Tisch gelegen hat, das hätte der Sache die Krone aufgesetzt. Wir haben damals uns zu dritt auf einem Balkon gestellt, da sind wir abgesackt und alle hatten Angst und Yves Grafenhorst hat den Pulli an, der hat drei Tage nichts gegessen. Wir haben alle mit Pulli ohne Decken geschlafen, das war wow. Ey. Wir haben ein Foto gemacht aus einem Bus raus, so ein Soldaten da, der kam rein und er sagt, auf keinen Fall löschen, sonst kommt ihr ins Gefängnis und so. Also das waren... Wir sind durch die Taiga, durch die russische, schlag mich nicht, nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, es war die russische Taiga. Der Busfahrer da in so einem Akkordeon in der Mitte war, weißt du, so ein Gummitrenner.
Ziehharmonika-Bus oder irgendwie so.
So ein Ziehharmonika-Bus, genau. Und der da vorne, und in den Rückspiegel geguckt und alles war voller Schnee. Und der Flug war wie bei Rocky 4, wo Sylvester Stallone da landet und alles ist zugeschneit und Propellermaschine und wir steigen und das war kein Problem. Und dann diese Busfahrer. Fünf Stunden nach, das war ja schon der asiatische Teil von Russland und wow, wir haben in so einem Krematorium übernachtet, wo also Heine hat damals mit unserem Rechtsaußen dann ein Tischtennisturnier gespielt und selbst gebrannten Wodka gewonnen und ich habe gesagt, Heine, willst du den trinken, davon wirst du blind, probieren muss man das und das war eine Fahrt, Spiel völlig irrelevant, ich glaube Hinspiel mit 20 gewonnen, Rückspiel mit 20 gewonnen, aber die Fahrt, die geht in die Geschichte ein. Also die verbindet uns auch dermaßen. Das war eisekalt, das war wahnsinnige Geschichte, also wirklich. Und das war eine von den 999, die du erzählen kannst.
Ja. Da wissen wir, müssen wir...
Hat er echt Glück. Ich hätte ein paar gehabt, du, hätte er mich in die Pfanne gehauen.
Jetzt zurückgescheuert. Vielleicht müssen wir aber irgendwann richtig. Mal in einer Ausgabe zusammen reinholen. Dann werden 10 der anderen...
Aber das muss live sein. Das muss live sein einfach. Das müsste so, Buschis Corner nicht, aber so ein Live-Ding, weil da kommst du halt nicht ungeschnitten raus. Mhm. Weißt du, da ist dann so Inas Welt oder Inas Nacht, wie das heißt, so an einem Tisch, an einem Stammtisch, ein bisschen Bierchen und dann bringen wir alle an einen Tisch und dann erzählen wir. So wie bei Alfreds Abschiedsspiel. Mhm. So, das war geil. Zwei Nächte lang.
Ich werde Sky diese Geschichte mal vorschlagen, ob wir dann nicht eine Sendung daraus machen wollen.
Sollte man mal machen. Und das ist noch nicht mal in der Sphäre wie die Generation davor. Also, weißt du, Kretscher hat zwei Bücher oder hat Bücher geschrieben. Ja? Wir sind ja so, man kann ja sagen, die billige Kopie oder der Abklatsch. Aber weißt du, das ist so, es gibt ein paar Geschichten, die kann man durchaus erzählen. Das ist schon cool. Also, das ist auch Handball, ja. Also, das ist auch Handball. Das ist halt, das ist eine große, große Familie, großer Kreis. So. Also, so wie Heine sagt, ja, Handball und ich und so, ich liebe das auch. Also die Müllers, ja, die Müllers, Unikate, die haben aufgehört. Andreas Rujewski, Fabian van Olfen, so die, meine Generation, so von 82 bis 86, das war geil. In jeder Handballhalle, vor und während, nach dem Spiel, das war geil einfach. Das macht auch Bundesliga aus. Du bekriegst dich auf dem Feld, du läufst dir hinterher, du pöbelst mal ein bisschen und danach, hey, Handshake, lass uns ein Bierchen trinken oder treffen wir uns in der Kabine oder... Ja, das ist auch glorreich übrigens, also das muss ich Heine auch groß anrechnen, weil er sagt, wir sind wirklich, wirklich gute Freunde. Das habe ich ja damals in der Sprachnachricht auch gesagt. Also Heine hat mich, egal wo ich war, immer besucht, immer, in all den Jahren. Er kennt alle meine Wohnungen, er war immer da und wir haben durch dick und dünn und das ist wirklich so, Handball ja, aber Handballfamilie, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Also ja, es gibt halt Mitspieler und es gibt Freunde und davon... haben sich auch leider viel zu viele jetzt schon zurückgezogen und deswegen war es für mich auch
den Aufstieg zu nehmen. Ja. Ach teuer, das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für Rubrik 2 und als treuer Hörer weißt du natürlich, was jetzt noch kommt.
Na Nein.
Jetzt kommt, ja, wir sind schon lang, wir sind schon lang. Aber ich verspreche dir, die dritte Rubrik, die ziehen wir ganz, ganz schnell durch.
Okay.
Damit du kein schlechtes Gewissen haben musst.
Ich wollte Matschke, Wiegert, Lemke, Heinevetter nicht toppen. Das war, ich habe jetzt...
Ja, Heine hast du auch nicht getoppt, aber...
will ich auch nicht. Ich habe ja auch keinen Kuchen und kein Bier und kein, was hat dir angeboten, Wodka oder Whisky oder
ja,
was?
Ja, ich glaube,
wir sind ja leider...
Das war...
Wir sind ja leider über FaceTime.
Ja, das, wir können aber ja leider das holen nicht, wir ein andermal. Das holen wir ein andermal.
Darauf wiederum nagel
ja,
ich.
Ja, du,
ich weil, also, es ist ja nicht nur so, dass du mit mir, sprichst, sondern ich darf ja auch mit dir sprechen. Weißt du, ich als Football-Liebhaber bin am Sonntagabend, deswegen will ich auch nicht noch länger, weil in 35 Minuten beginnt Kansas City gegen die New Orleans Saints.
Das war ein Spiel, ja.
Weißt du, das müssen wir schaffen.
Okay,
das müssen wir schaffen.
Das schaffen wir auch.
Nein, also ich als Football-Liebhaber habe natürlich unter Florian Schmidt-Sommerfeld nicht nur den Handball- und Fußballmoderator, sondern in erster Linie den Football-Moderator und Kommentator. Und das ist natürlich für mich auch ein Ding. Deswegen fühle ich mich ja auch geehrt, dass ich mit dir reden darf. Und ich habe tatsächlich Fragen vorbereitet auch. Ich habe tatsächlich auch, ich bin ja Tommy Schmidt und Felix Lobrecht Jünger der ersten Stunde, gemischtes Hack.
Ja.
Grüße an der Stelle. Großer Fan und habe auch 5 schnelle Fragen an Florian Schmidt-Sommerfeld vorbereitet.
Oh. Aber ja, Moment. Ja, vielleicht machen wir die dann ganz hinten raus. Aber dann lass, lass uns jetzt kurz noch Hand aufs Herz machen. Die stellen entweder so oder Fragen und dann mal gucken, ob ich mich darauf einlassen möchte, 5 schnelle Fragen von dir zu kassieren. Teuer.
Ja.
Lieber Hemd und Sakko oder im Trikot?
B. Ja, ich bin kein Hemd- und Sakko-Träger. Also ich glaube, der legerste Typ, den du dir vorstellen kannst. Also Jeans, T-Shirt ist genau meins. Sagt meine Frau auch immer, das bist du und damit. Und ehrlicherweise, mein Sohn findet das genau cool. Also wenn ich den, das ist mein Mini-Me, der im Kapuzenpulli wir beide läuft. Mhm. Also ganz klar, Leisure. Ja.
Ich habe gehört, du bist ein richtig guter Tischtennisspieler. Bist du?
Ja, gegen Flo und Lukas Zerbe keine Chance.
Okay. Okay, also keine du bist Chance. Nur so von der Bürotruppe die Nummer 1.
Ja, hier ja.
Meine Frage wäre ja eigentlich gewesen, spielst du eher wie Boll oder wie Ovtcharov?
Ich bin Topspin-Schläger. Ich weiß nicht, wer von den beiden der bessere Topspin-Spieler
ist. Okay. Also Angriffsspieler.
Ja, ich bin eher der Angriffsspieler. Ja, wie beim Handball auch.
Ja, da schließt sich ja der Kreis.
Da schließt sich ja der Kreis, ja.
Sehr gut. Ja. Ich habe gehört, du bist auch sehr emsig in Sachen Spanisch lernen in einer Gruppe im Sie? Büro. Hau mal raus. Sie habe ich
verstanden. Meses,
was kannst du schon so raushauen auf Spanisch?
Estudio Cuatro Meses. Ich mache das jetzt über eine App seit 4 Monaten. Mhm. Also es ist wirklich cool. Bin ich durch Yves Grafenhorst draufgekommen, der war zu Besuch. Und er sagt, ich lerne jetzt Französisch. Ich hatte ja noch Russisch in der Schule.
Ja.
Und habe es immer mal in Eigenregie mit Spanisch probiert. Aber das hat sich sehr gebissen. Hatte dann eine Spanischlehrerin in Balingen 2-mal die Woche, was cool war, weil wir hatten Bosnier, Serben, Kroaten, Franzosen und die haben alle Spanisch miteinander gesprochen und ich bin immer so der an allen Tischen gesessen hat und wollte das gerne verstehen und das war wirklich cool. Hab's dann ein bisschen wieder aus den Augen verloren, weil hier bis auf Guardiola, der ja 2 Jahre nach mir kam, hatte ich niemanden, mit dem ich sprechen konnte und jetzt mache ich das über eine App und das ist wirklich cool. Also meine Auswertung hat gesagt, ich kann 3000 Wörter, naja, die suche ich noch, aber ja, ist okay, also für meinen Spanischurlaub, ich bin Mallorca-Fan, also unabhängig vom Bierkönig.
Bestellen, da kommst du klar.
Und die Spanier sind dankbar, also wirklich, die freuen sich, wenn man probiert, Spanisch zu reden und das ist wirklich cool, das ist einfach. Also das macht Spaß, kann ich jedem nur empfehlen. Coole App, kostenlos, ist wie ein Spiel aufgebaut. Macht mein 12-jähriger Neffe jetzt mit Englisch. Also geil, wirklich
das
cool.
Musst du mir
wirklich,
auch
wirklich
cool. Vielleicht greife ich dann bei Spanisch auch mal an für einen Urlaub. Ja. Teuer, was wird denn dein letztes Spiel? Am 27. Dezember gegen die Füchse oder im Juni, jetzt lass mich doch mal ausreden, oder im Juni 2021 im Rewe Final Four? Nein, du planst
für also mich. Mein letztes Spiel im Jahr 2020 wird am 27. gegen Sehr die Füchse clever. Berlin. Und was das Jahr 2021 bringt. Ich hoffe, ein Ende der Pandemie oder ein besserer Umgang mit Corona und dass es dann handballtechnisch mit mir passiert. Das kann ich dir jetzt in aller Deutlichkeit und Ehrlichkeit wirklich noch nicht sagen. Ja.
Du hast das eine natürlich deutlich mehr gemacht, aber trotzdem, was gibt einem ein geileres Gefühl? Ein Tor werfen oder in der Abwehr ein Offensivfoul ziehen?
In der Situation vom Donnerstag war das natürlich spielentscheidend, dass ich das Offensivfoul ziehe, aber also man macht sich auch teilweise lustig über meinen Jubel in der Bundesliga, ja, oder wenn ich ein Tor werfe, aber das lässt sich halt auch wieder auf das Kind in mir zurückführen. Ich habe halt in dieser Bürdelandhalle in der Eröffnung 97 oder 98 gesessen, ganz oben im Block. Keine Berührungspunkte mit dem SCM bis dahin, ja, weder Fan noch, aber eröffnet, musste man mal hin, 6.000 Leute oder 7.000 Leute. Und dann hat sich da unten Steffen Stiebler warm gemacht, der jetzt geschäftsführender Leiter in Magdeburg ist. Dann hat sich warm gemacht und dann haben die da Tore geworfen. Ich habe gesagt, wow, ey, ist das geil, das willst du mal machen. Und mein Antrieb war, ab dem Zeitpunkt ein Tor zu werfen. Und deswegen freue ich mich einfach über jedes Tor, was ich werfe, wie als wäre es mein erstes oder mein letztes. Das war halt immer, weiß ich nicht, das ist so ein, also das ist auch nicht gespielt. Ich kann auch Spiele von mir nicht gucken. Ich kann mich nicht hören, ich kann mich nicht sehen, ich mag das nicht, ja. Weil, also wenn mein Sohn guckt das ja jetzt immer so und dann nehmen wir das auch auf via Sky und dann gucken wir das vielleicht nochmal und dann sagt er, da, Papa, Tor, Tor. Und ich denke, Ist das peinlich? Ja, in manchen Situationen weiß ich, dass ich drüber bin, aber ganz klar, Tor werfen für mich als Angriffsspieler ist das einfach noch so ein Ding. Tore werfen ist was Geiles.
Die Frage habe ich Martin Strobel damals auch gestellt. Lemgo oder Balingen? Wo geht's nachts noch weniger ab?
Weniger ab.
Ja, du weißt doch, das sind so verschlafene Nester.
Täusch dich nicht. Barling ist stark. Barling ist stark. Eigene Disco, mehrere gute Bars. Wirklich? Wir hatten da auch, Barling war, und junge Menschen, die raus wollen. Also Barling, geil, wirklich, da geht einiges. Mhm. Das ist cool. Dann in Lemgo kann ich so nicht mehr sagen, weil ich einfach hierher gekommen bin und Familienvater geworden bin. Deswegen sind die Partynächte wirklich, wirklich weniger geworden. Also das ist jetzt, deswegen, Lemgo ist cool, idyllisch, man hat auch seinen Club in Detmold oder kann nach Bielefeld fahren, aber ich bin einfach zu der Zeit, als ich hier zurückgekommen bin, Vater geworden und deswegen geht hier für mich persönlich weniger, aber ich glaube, hier ist auch einiges möglich, aber den Punkt würde Barling kriegen. Mhm. Den Punkt würde Barling.
Krass, hätte ich jetzt gar nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was Martin Strobel damals gesagt hat, aber der hat das eher so.
Ja, gut, der kommt von da. Der war halt hier stocksolide, als er hier in Lemgo war und in Barling war er dann auch verheiratet, hat ein Kind. Ja, also, aber Barling ist cool.
Okay, da geht das. Das hätte ich echt gar nicht gedacht. Ja. So, und doch, abschließend, als treuer Hörer wirst du wissen, worauf ich hinaus will. Benno oder Heine, wer ist der bessere Spielmacher?
Ich.
Beide nicht damit Talent gesegnet.
Spielmacher. Ja, ich habe beide Folgen gehört. Ja, Benno war ein großes Talent im Rückraum, ist auf außen gelandet. Heine hatte noch nicht das Privileg, im Feld spielen zu dürfen. Wie soll ich das wirklich objektiv bewerten?
Ja, aber Heine ist sich ja selber sicher, dass er als Spielgestalter ganz große Rolle spielt.
Ich halte mich auch für einen Riesentorwart übrigens. Ich dachte, Heine springt auf den. Ich hab zwei Bundesliga-Paraden, Schmiso. Ich habe beim BAC einen Konter gehalten und den Nachwurf vom Kreis als siebter Feldspieler mit Leipzig. Nee. Und ich bin in Barling, Rolf Brack damals hatte da ja immer deinen siebten Feldspieler, ich bin immer eher ins Tor zurückgelaufen, als auf die Auswechselbank, damit der Torhüter reinkommt. Ich wollte immer ins Tor. Deswegen,
ey, da bin ich ja durchgedreht als Trainer.
Ja, ich dachte, auf den Zug springt Heine auch vielleicht, aber ja, wer ist der bessere Spielmacher?
Nein, das war ja auch
von der Leichtigkeit her Heine, vom wirklichen Können Benno. So, dann sind sie beide zufrieden. Super. Diplomatisch, stark. Wie die Schweiz.
Ist ja nicht der Schweizer. Sehr gut. So, teuer, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch die eine Frage, wen du uns als Gast empfehlen würdest. Und deine fünf Schnellen. Wenn du es denn wirklich machen willst, versuche ich dir die natürlich auch noch zu beantworten.
Wen ich gerne im Podcast hätte, der noch nicht da war. Genau. Ja. Ein von den besagten Müllers. Einfach Perspektive. Am besten zusammen mit einem Schiedsrichter. Schulze Tönnes und am besten so ein Doppelinterview. 2 gegen 2. Beide Müllers und ein Schiedsrichter gespannt.
Das wäre stark. Das ist, glaube ich, zu viel zu moderieren.
Ja, glaube ich auch. Naja, nein, die Perspektive der Schiedsrichter ist immer ein Ding. Also da würde ich sagen, Schiedsrichter gut, Schulze Tönnes, meine längsten Freunde, Wegbegleiter, klar. Oder halt Philipp oder Michi Müller. Das würde ich, würd ich cool finden. Ansonsten waren schon viele von denen, weißt du, das habe ich ja gesagt, Buddies, du hast viele meiner Kumpels, ja, du hast meine Buddies eingeladen. Ja. Oder Christian Sprenger. Mal eine Perspektive aus Kiel, rechts außen, alle Zeit miterlebt, stimmt. Co-Trainer. Vielleicht, aber dann wäre die Connection vielleicht, also Wieger, Teuerkauf, Heinevetter, Sprenger, das ist
eine Sippe alles. Die alten
das ist, ist wahrscheinlich dann auch zu deep. Oder Olli Rogisch.
Den hatten wir schon,
Olli Folge 2. Ja, so früh, genau, okay. Genau. Ja, na, dann nicht nochmal.
Ja, der zweite okay. nach Kretschel.
Ja, nee, dann einen von den Müllers, Philipp.
Machen wir.
Weil der noch ein bisschen mehr am Handball dran ist. Ja. Und ich mit dem das ein oder andere saufgeladen
habe. Mit seinem Opa. Als Trommler auf der Tribüne in Leipzig habe ich ihn bei Sky gerade erst gesehen.
Ja.
So, Teuer, was willst du noch wissen? Ich möchte dir die Chance natürlich geben,
ehrlich?
Gemischtes Hack-like hier mir ein zwei okay. Fallen zu stellen.
Nee, es interessiert mich tatsächlich. Frage 1, Football oder Handball?
Ja, das ist ja, ja doch, ich muss schon ehrlich sagen, diese Geschichte mit Run NFL war so geil, aber da ich selber gespielt habe, so lange und sogar eine Zeit lang mal ein bisschen ambitioniert, habe ich mit dem Handball schon die krasseste Verbindung aller Sportarten, das muss ich schon sagen.
Okay. Frage 2, wenn du nicht Kommentator geworden wärst, was dann?
Oh ja, das wäre heavy geworden, ehrlich gesagt. Da hat sich meine ganze Familie große Sorgen drum gemacht, was aus mir mal werden soll, denn ich habe ja auf Lehramt studiert. Also nehme ich jetzt den einfachen Ausweg und Lehrer geworden, aber es wäre nicht gut um mich gestanden in Sache einer soliden Karriere. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay. Ja, das hast du schon mal gesagt, du hast auf Lehramt studiert, ja. Okay, Frage 3, Sky oder RTL?
Ja, Sky natürlich, aber wo?
Ja, aber wenn du die Chance hättest, Buschi ist ja auch nochmal auf den RTL-Zug aufgesprungen und so.
Ja gut,
der macht ja
beides, ne? Nein, also du hast recht, das Unterhaltungsfernsehen macht echt Spaß, ne? Also da machen sich ja dann viele lustig und regen sich drüber auf und mach doch dein Ninja Warrior, Buschi, du hast doch von Sport keine Ahnung. Das ist echt Bullshit.
Was ja völliger Quatsch ist.
Die Produktionen machen mega Spaß. Es ist eine ganz andere Art, Fernsehen zu machen. Man muss halt sagen, so im Sportfernsehen ist ja viel auch so Dauerproduktion, du hast so deine Highlights, aber das ein Spiel, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Lemgo gegen Minden, das gibt es halt häufiger mal so, dass da nicht jedes Spiel wie so eine riesen Fernsehshow produziert werden kann, ist ja auch klar. So, und man versucht da immer sein Bestes zu machen, aber die Rahmenbedingungen sind ganz andere. Und da, ich würde niemals meinen Job aufgeben wollen, aber so als i-Tüpfelchen, ab und an mal so eine Unterhaltungsshow zu machen, das ist schon extrem, macht schon extrem Spaß.
Okay. Ja, glaube ich. Kann man ja auch nicht wissen. Also als Zuschauer denkt man sich, aber warum geht der denn jetzt da weg und macht jetzt so einen Quatsch? Das ist doch für die breite Masse. Aber ja.
Man muss sagen, jetzt weitergedacht, ne, so, es steigert natürlich deine Popularität nochmal in einem ganz anderen Maß. Ja. Also wenn du die richtig dicke Kohle verdienen willst, ist das auch ein sehr ratsamer Weg. Da gibt es beim Sport einfach irgendwann Grenzen, wo es keinen Sinn mehr macht, mehr zu bezahlen. Während im Showgeschäft, da hängt ja viel mehr an einzelnen Personen. Ne? Also keiner würde sagen, dieses Handballspiel war jetzt so viel besser. Das steht und fällt mit Schmieso. Nee, aber eine Fernsehshow kann schon mit einem Kopf stehen. Ja. Stefan Raab.
Ja. Der war TV. Ja, oder Optenhöfel in dem Zusammenhang. Ich finde den, wie heißt der, Matthias Optenhöfel, den fand ich bei TV Total mega geil und der hat sich dann auch für ARD oder ZDF oder so entschieden. Als, ja klar, Sportmoderator im Öffentlich-Rechtlichen ist natürlich...
Ja, bei Schlag den Raab meinst du? Das hat er lang gemacht, ne? Ja, das war geil. Ja, genau, zum Beispiel.
Ja, fand ich auch. Ja. Okay, daran schließt an. Wer ist der GOAT im Fußball, im Football, im Handball und im Basketball für dich?
Boah, ich mach den einfachsten. Football, Tom Brady. Da kann man mit den Zahlen nicht anders argumentieren. Das ist sehr, sehr easy. Oh, im Fußball finde ich es unfassbar schwer, aber...
Messi, Ronaldo, Maradona, Pelé,
so, das sind die vier Namen. Und ich sage Messi, ich bin größerer Messi als Ronaldo-Fan und den habe ich halt viel mehr gesehen als die anderen. Und die Titel geben das ja auch her, so, und deswegen ist es für mich Messi im Fußball. Okay. Was haben wir noch?
Handball?
Boah, den Goat?
Wer ist deiner Meinung nach der beste Handballer, den es bis jetzt gab, den du erlebt hast?
Ja, ich glaube, ich müsste da schon, ja, das ist dann schon wegen der Titelsammlung auch wieder Nikola Karabatic, oder? Also da ist ja wirklich, wie soll man gegen den argumentieren?
Ich habe mit dem zusammen gespielt, ich habe gegen den gespielt, wir sind ein Jahrgang. Also was der leistet, das ist Wahnsinn, ja, finde ich auch. Ja. Bis jetzt bin ich bei dir, außer Messi. Ich bin eher Ronaldo als Messi, aber das ist ja...
Ja, spannend.
Ist ja. Aber ich bin auch eher Real als Barcelona. Ich bin eher Manchester als alles, also United damals als alles andere. Mhm, deswegen ist das so ein Sympathieding. Ja. Okay, und Basketball, Football übrigens auch deiner Meinung, absolut. Also,
ja.
Ich mag Drew Brees auch, aber an Brady.
Ja, mein anderer wäre ja so, das geben die Titel null her, aber Aaron Rodgers ist ja sonst so mein Liebling. Den
okay, bin ich bei dir. Ich habe auch eine Green Bay Mütze und ein Green Bay T-Shirt. Ja. Also ich mag eigentlich keinen Personenkult so, aber weil wir ja ein sportbegeistertes Duo sind, wollte ich das einfach mal wissen. Ja. Und jetzt Basketball, die große Frage.
Es ist Michael Jordan. Ja, es ist Michael Jordan. Aber LeBron James hat noch 2-3 Jährchen. Und jetzt lass doch mal abwarten, was der noch so macht. Und wenn der wirklich auch noch auf 6 Titel stellt. Und dann wird er wahrscheinlich Kareem Abdul-Jabbar als Scoring-Champ abgelöst haben. Und der wird der Erste sein, der dann auch noch 10.000 Assists dazu verteilt hat. Und so, und dann finde ich, sollte man schon irgendwann mal diese Diskussion eröffnen dürfen. Das einzige Ding ist, es gibt 2 Punkte, wo dich immer alle mit wegnageln werden.
Jetzt bin ich gespannt. Finalniederlage.
Das eine ist 6-0 in den Finals. Das hat mir Dirk Nowitzki mal gefragt, als ich den mal kurz danach gefragt habe. Ich hatte zum Glück mal die Chance, der hat nur gesagt, 6-0 in den Finals, Diskussion beendet. Dann sag ich.
Aber er hat es auch nie in die Finals geschafft. Und LeBron hat es halt auch geschafft.
Das ist doch genau der Punkt. Ist das besser, früh auszuscheiden? Und naja, so. Aber da sind wir ja schon auf einem Track. Und das andere, und das dagegen kann man nun mal gar nicht mehr argumentieren, was hat Michael Jordan mit dem Basketball gemacht? Das kann nie, das kannst du nicht mehr potenzieren. Was der für den Sport getan hat, wie populär der den gemacht hat, das ist völlig, also keine Ahnung, es sei denn, es kommt jetzt.
Ist an keinen Titel zu messen.
Es sei denn, es kommt
jetzt. Ohne Jordan hätte es keinen Bryant gegeben und ohne die würde es keinen James geben, wahrscheinlich.
That's the point. Ja. Und deswegen, die Scheiße kann man leider. Nein, was heißt gegen die Scheiße? Ich finde Michael Jordan ja überragend. Aber dagegen kann man halt nicht
argumentieren. Findest du auch keine einheitliche Meinung? Also, ich bin kein James-Fan, aber man muss ja einfach das akzeptieren, was er leistet. Und wenn man sagt, Argument 6-0 zu, was hat er jetzt, 4-6 oder 4, weiß ich nicht mehr.
Oh Gott, jetzt bin ich auch gerade 4-5.
Zweimal Miami, einmal Cleveland, einmal LA, also 4 Titel hat er
auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, er hat
4-5.
Er hat mit Cleveland eine, mit Miami 2 Niederlagen, mit den Cavs, glaube ich, auch 2 gegen die Warriors, glaube ich. Also es müssten so 5 Finalniederlagen sein.
Ja, 4-5. Ja, das ist halt die Frage, aber er hat es bis ins Finale geschafft. Ja.
Er hat halt,
und wenn du hast letztes... Du hast bei Golden State gesehen, wenn Thompson und Durant wegbrechen, ist halt Curry alleine auch am Sack. Und wenn dir einmal Kevin Love und einmal Kyrie Irving oder beide zusammen wegbrechen, hast du halt gegen Golden State keine Chance. Ja. Gut, okay, sehe ich. Okay, und das ist sogar interessant, also finde ich. Welches Sportereignis würdest du gern mal erleben? Entweder es gab es das schon oder ein zukünftiges.
Also wo ich in der Halle sein will oder das kommentieren will.
Oder was es schon gegeben hat, was du im also da wärst du gern dabei gewesen. Also du darfst dir eins aussuchen, was kommt, oder eins aussuchen, so wie Super Bowl, Blackout, Saints gegen Ravens oder weiß ich nicht, oder wer das da war. So, oder WM-Finale 90 oder so.
Boah, das ist echt sauschwer. Aber ich würde da sogar wirklich sagen, also beim Super Bowl gibt es für mich nicht einen, der so raussteht, dass ich sage, den so, deswegen...
Seahawks gegen Patriots, wo sie nicht auf Lynch spielen, sondern den Pass in die Ecke.
Ja, aber ist für mich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das war so krass. Deswegen kann ich ehrlich gesagt dann nur nach Handball und Fußball-Weltmeisterschaftsfinals gehen, weil das halt das Größte ist.
Was ist mit Champions League-Finale Bayern, München, Manchester United 99?
Ich weiß nicht, ob ich da... das war ja schmerzhaft aus deutscher Sicht, deswegen, das war ja jetzt nichts Begeisterndes. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre dann sogar wirklich, Wobei, ich wäre gar nicht beim Finale. Vielleicht wäre ich sogar wirklich beim Halbfinale WM 2007 Deutschland gegen Frankreich im Handball. Weil das war schon, also das war vorm Fernseher. Ja. Ich weiß heute noch, wie, wo ich da und wie ich da mitgelitten habe vorm Fernseher. Ja. Das war so krass. Und das war für mich auch krasser. Ich weiß auch noch haargenau, wie ich zum Beispiel das WM-Finale 2014 geguckt habe. Ja, also wenn, dann müsste ich fast eher sagen, vielleicht noch das WM-Finale von Bern 1954, weil das, glaube ich, wirklich in unserem Land was ausgelöst hat, wo du siehst, wie groß Sport ist. Ne? Aber das ist jetzt hypothetisch. Cool. Ich glaube wirklich...
Ja, natürlich.
Ich glaube wirklich, WM-Halbfinale 2007 gegen die Franzosen, das war wahrscheinlich so das Emotionalste, was ich... Ja, das war...
Ja, geil. Cool. Ich weiß das auch alles noch. Und ich war beim Finale 2007 in der Halle.
Deswegen. Ach geil, siehst du, ja, dann hast du mir, da wäre ich auch.
Oh. Und beim Champions-League-Finale 2013 in London war ich auch, Bayern gegen Dortmund.
Das hätte ich auch gerne miterlebt, weiß ich auch noch. Und für mich, weil ich ja in München geboren bin, ich hätte natürlich auch saugern das 2012er-Finale in der Arena miterlebt, aber da... an Karten.
Aber ist ja auch nicht unbedingt positiver Ausgang.
Nee, vielleicht am Ende sogar muss man froh sein, weil das hätte, glaube ich, ganz schön wehgetan, das mitzuerleben. Ey.
Ja, das waren 5 schnelle Fragen an Florian Schmidt.
Damit einen lieben Gruß an Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die diesen Podcast sicher nicht
Der aus hören. Detmold kommt.
Ja.
Nein, aber ich werde Tommy einen Hinweis schicken. Also wir kennen uns flüchtig
ihr
aus
seid, ja, meinen ja
Lemgoer Zeiten.
Ja, okay. Ja, der ist ja, ja auch mit vielen Handballern so, ne?
Ja.
Sehr geil.
Deswegen bin ich auch Jünger der ersten Stunde. Ja.
Geiler Podcast.
Ja, finde ich auch.
Teuer, jetzt müssen wir schnell Schluss machen, sonst kratzt du an der Heidezeit. Ich glaube, du bist jetzt eh Nummer 2.
Nein.
Ich werde gleich nachher mal in die Liste schauen.
Meine Kopfhörer sind leer und ich muss los.
Teuer. Dann sage ich nur
noch. Ich könnte noch stundenlang.
Dann sage ich nur noch 1000 Dank. Es war eine Riesenehre und große Freude mit ihr und an euch 1000 Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir melden uns zu Weihnachten nochmal. Dann alles weiter.
Ja, mir tut es leid, dass ich mich manchmal so verloren habe. Ich hoffe, es war nicht.
Es war geil.
Es war kurzweilig. Ich hoffe es. Ja. Ich höre es mir nicht an, ich weiß
es. Macht es gut. Ciao, ciao.
Jo, danke. Ciao.